Hallo zusammen, hier ist wieder euer SEO-Haus hier aus dem wunderschönen und jetzt auch sonnigen Berlin ist Jens Faultrat und da drüben in München mitten aus dem Oktoberfest herausgefallen.
Servus, hier ist der Markus.
Klingt sehr fit dafür.
Ich bin auch fit.
Ja, fantastisch, fantastisch. Da merkt man einfach die 10 Jahre Unterschied.
Genau, so
schaut's aus. Da geht noch einiges, da geht noch einiges. Das ist sehr schön. Wir sind aber nicht alleine, wir haben heute 2 Gäste da. Auf der einen Seite aus dem wunderschönen Österreich, Oliver. Hi, Oliver.
Servus.
Servus, wie geht's dir?
Ja, den Umständen entsprechend gut. Nach 2 Tagen Oktoberfest mit SEOs bin ich etwas müde.
Ja, das ist immer mit diesen SEOs immer so eine anstrengende Sache, das stimmt. Da macht man doch eher so SEA-Leute, die schlafen früher. Harte Sache, genau. Aber wir haben noch einen Gast heute da. Wir sind nämlich zu viert in trauter Runde und zwar Nikolas als Gewinner des großartigen Contests und sowieso einfach coole Partysocke und vor allem extrem guten SEO endlich mal hier in der Show. Welcome.
Hallo, danke für die Einladung.
Ja, wir danken, genau, dass du gekommen
herzlich
bist.
Herzlich willkommen, ihr beiden, in unserer kleinen, aber feinen Show.
Genau. Nikolas, du bist ja so das erste Mal hier und da haben wir uns gedacht, für den Fall, dass sich irgendeiner nicht kennt, okay, dann außer dass ich auch irgendwie als Newbie, aber die dürfen uns ja auch hören, zum Glück. Mhm. Mal so ein paar Worte zu dir.
Ein paar Worte zu mir, ja. Ich bin so Richtung Anfang 40 gerade altersmäßig und ich bin eigentlich studierter Diplom-Betriebswirt. Ich komme eigentlich gar nicht wirklich aus der Online-Marketing-Ecke, beziehungsweise IT- oder Programmierer-Geschichten. Ich bin so ein bisschen zum Thema SEO gekommen wie die Jungfrau zum Kind. Ich habe während dem Studium nebenbei versucht, ein bisschen Geld zu verdienen, indem ich Webseiten gebastelt habe. Und dann kamen mit den ersten Webseitenkunden natürlich auch die Anfragen, ja, jetzt haben wir eine Webseite und jetzt wollen wir auch gefunden werden. Das war 1998, also ich bin auch schon eine ganze Weile dabei. Ja, und da habe ich mich dann eben mit dem Thema Online-Marketing, insbesondere eben Suchmaschinenoptimierung, damals befasst und habe ja noch mit Alta Vista und Firewall meinen Spaß gehabt, bevor Google so richtig groß geworden ist. Ja, so bin ich zu dem Thema SEO gekommen und nach der Diplomarbeit bin ich dann auch direkt in die Selbstständigkeit gegangen und habe eben SEO, insbesondere hauptsächlich Linkaufbau eben gemacht für meine bestehenden Kunden und dann auch für neue Kunden, die dazu gekommen sind. Ja, so bin ich da reingerutscht. Dann Mitte 2008 habe ich mich dann eben selbstständig gemacht mit Active Traffic. Die Agentur kennen vielleicht ein paar, mit meinem Kompagnon, mit meinem ehemaligen Kompagnon Marco zusammen in Hamburg. Und ja, da haben wir auch ganz viel Linkbuilding gemacht, ganz viel SEO-Consulting eben. Und Anfang März diesen Jahres habe ich dann dem Marco meine Hälfte der Firma verkauft, weil ich einfach ein bisschen kürzer treten wollte. Weil so 5 Jahre oder fast 6 Jahre Agentur mit der ganzen Vorplanung und Konzeption haben dann doch ein bisschen genagt. Und da ich eben auch glücklicher Familienvater von 2 Kindern bin, wollte ich einfach ein bisschen mehr Zeit für die Familie haben. Genau, und im Moment mache ich Consulting für ausgewählte größere Kunden in Deutschland. Und wenn es meine Zeit erlaubt, mache ich eben mit den ehemaligen Kollegen zusammen eben noch Dynapso, also das Tool, mit dem wir den Contest gewonnen haben. Und noch ein kleines anderes nettes Tool namens SeedKing. Das kennen auch ein paar aus der Branche mittlerweile schon. Ja, und das war es eigentlich zum Großen und Ganzen zu meiner Person.
Cool. Und wie kann man als BWL-Mensch dazu, Webseiten zu bauen 1998, wo der Rest noch nicht mal wusste, wo das Internet ist?
Ja, eigentlich ein ganz lustiger Zufall. Also unser damaliger Marketing-Prof, man hat immer versucht, so sehr trendige und aktuelle Themen eben in seine Marketingvorlesungen und vor allem auch in die Laborarbeiten, wie es damals hieß, einzubringen. Und ich hatte dann mit einer Gruppe von 3 anderen eben als Projekt, wie könnte man denn zielgruppenoptimiert eine Webseite bauen? Ja, was gibt es denn da zu beachten? Einfach aus klassischer Marketing-Sicht einfach. Und dann hatten wir noch einen netten Professor im Fach Datenverarbeitung, der das mitbekommen hatte und der dann meinte, hey, es gibt hier kostenlose Student-Versions von Microsoft Office und da ist jetzt neuerdings auch Frontpage dabei. Und wenn ihr Bock habt, dann zeige ich euch mal eine Stunde, wie das funktioniert. Das ist eigentlich total einfach und dann könnt ihr ja vielleicht das Projekt wirklich in die Realität umsetzen und einfach nicht nur Theorie-Kram machen, sondern einfach eine Webseite basteln, wenn ihr Lust habt. Ich helfe euch da und wenn ihr Fragen habt, bin ich da. Ja, und so haben wir das gemacht und dann haben wir irgendwie unsere Office-CDs mit nach Hause gekriegt und haben uns dann eben Frontpage installiert und haben angefangen, die erste Webseite zu bauen. So war das eigentlich. Und dann bin ich ins erste Praxissemester gekommen und in der Abteilung Vertrieb Marketing von einem Antriebsteilehersteller war eben das Thema auch, wir brauchen jetzt eine Webseite. Und dann meinten die netten Kollegen, ja, Herr Sakott, Sie kennen sich doch mit Computern aus, machen Sie uns doch mal eine Webseite.
So. Ja, genau.
Ja, und dann das war eigentlich so der erste wirklich, in Anführungszeichen, professionelle Auftritt, also wo man wirklich dann eine Corporate-Seite für eine Firma gemacht hatte. Das hat sich dann in meinem Bekanntenkreis rumgesprochen, dass ich derjenige bin, der weiß, wie man Webseiten erstellt. Und so kamen irgendwie die ersten Aufträge. Ich habe da nie irgendwie Werbung gemacht oder so, es hat sich einfach immer rumgesprochen. Ja, und die ersten Kunden waren wohl anscheinend auch zufrieden, haben mich dann irgendwie im Golfclub weiterempfohlen und dann kamen die nächsten Kunden und die haben mich auch weiterempfohlen und dann hatte ich zum Ende des Studiums, hatte ich dann irgendwie, glaube ich, fast 35 Kunden, für die ich halt Webseiten gemacht und auch betreut habe dann.
Erstmal nicht schlecht, oder? Und auch alle einen guten alten Frontpage, was man damit noch machen konnte noch, gell?
Ja, ja.
Aber nur waren die Frontpage-Server-Erweiterungen installiert worden, gell, Nico?
Ja, genau. Das waren, frickelig, aber es hat letztendlich funktioniert. Nee, es war super. Ich habe damit irgendwie meine Brötchen verdient während dem Studium. Also ich bin nicht irgendwie bedienen gegangen oder solche Geschichten, sondern ich saß halt wirklich in meiner Studenten-WG und habe gecodet. Und hatte dann auch irgendwann gegen Ende vom Studium gar nicht mehr so viel Zeit zu studieren, weil ich ständig irgendwelche neuen Aufträge hatte und Geld verdient habe. Ja, aber so bin ich in das ganze Thema reingerutscht. Also ich komme quasi aus der Anwenderecke und weiß und wusste eigentlich von vornherein, was man da zu beachten hat, wenn man Webseiten baut und wie man die dann auch letztendlich optimiert. Gut, damals war es noch ein bisschen anders, da konnte man halt mit Keyword-Stuffing irgendwie Suchbegriffe in die Meta-Tags reinschreiben und weiße Schrift auf weißem Hintergrund konnte man damals noch schöne Dinge machen, die mittlerweile natürlich nicht mehr gehen. Aber ich habe es quasi von der Pike auf gelernt.
Cool. Das ist echt schön. Schöne Geschichte.
Auf jeden Fall. Und ich meine, 98 angefangen, das ist, ja, beachtenswert.
Und so, die Tools kamen jetzt irgendwie raus, weil ihr auch aus Agenturerfahrung gesagt habt, also das Seedking ist ja so ein bisschen auch Orga-Thema vor allem viel drin.
Genau. Also ich mache ja mit zwei Grafikdesignern eben noch das Projekt infografiken.com. Da kümmere ich mich hauptsächlich so ein bisschen um die Beratung und auch um den Vertrieb, sofern es denn nötig ist. Und aus dem Tagesgeschäft, aus den täglichen Prozessen, die da im Bereich Vorbereitung für Seeding-Kampagnen eben angefallen sind, haben wir versucht, diese Prozesse zu optimieren und haben uns überlegt, was sind denn so die wirklich nervigen, zeitaufwendigen Schritte, die man da machen muss. Haben uns mit den Entwicklern zusammengesetzt und haben gesagt, guck mal, hier ist der Prozess, so läuft es im Moment. Da sitzen halt dann irgendwelche Praktikanten oder Studenten, Recherche, qualifizieren die Webseiten vor, packen die in eine Excel-Liste und so weiter und so weiter. Ja, einfach eine super nervige Geschichte und aus diesem Bedarf raus haben wir dann eben gesagt, okay, wir nehmen jetzt ein bisschen Geld in die Hand und entwickeln da einfach für uns selber ein Tool, ne, weil wir dann schneller arbeiten können, effizienter arbeiten können und die Kunden noch schneller beliefern können mit Datensätzen. Und das habe ich halt ein paar Jungs in der Branche bei uns erzählt, die ihr auch alle kennt und die meinten dann, ja, super geil, bringt ihr das irgendwie auch raus? Und dann habe ich mir natürlich drüber Gedanken gemacht. Dann haben wir irgendwann beschlossen, ja, das Tool ist eigentlich wirklich gut. Wir bauen halt noch ein Frontend drauf und ein User-Interface und dann bringen wir es auf den Markt. Genau. Und ähnlich ist es eben auch mit Dynapso gelaufen. Also Dynapso ist im Prinzip eine Entwicklung, die wir mit Active Traffic schon jahrelang benutzt haben in unserer eigenen Agentursoftware. Wir haben halt immer versucht, weitestgehend natürlich outzusourcen, aber bei manchen Dingen waren wir einfach mit den Toolanbietern, die es grundsätzlich auf dem Markt gab, nicht zufrieden und dann haben wir eben eigene Lösungen entwickelt. Und es war eben auch im Bereich Keyword-Monitoring der Fall. Das heißt, das, was an Technik hinter Dynapso steht, die ganze Infrastruktur, die hatten wir vorher schon und auch da haben wir dann einfach gesagt, okay, wir können das jetzt als Standalone-Lösung aus der Agentur-Software rausnehmen und können es marktreif machen und dann eben auch dem Endverbraucher anbieten. Und das haben wir dann gemacht.
Coole Sache. Schöne, schöne Geschichte. So muss das sein.
Genau.
Cool. Ja, und Oliver, du bist ja jetzt schon mehrmals hier gewesen, aber auch bei dir hat sich ein bisschen was getan.
Ja, bei mir hat sich einiges verändert. Es war ein sehr, unruhiges Jahr. Ich bin Mitte des Jahres circa bei meiner alten Agentur ausgestiegen, also bei der ich die Hälfte besessen habe, und habe gesagt, ich möchte mich jetzt noch mehr fokussieren, wirklich fokusvoll auf SEO, On-Page-SEO und Linkaufbau, und habe da Mitte des Jahres meine neue Firma, die Get on Top GmbH, gegründet. Und ja, jetzt sind wir wirklich da unterwegs, ohne nach links und nach rechts zu schauen, und voll auf SEO.
Sehr cool. Ich hatte immer gedacht, ich habe schon vorher SEO gemacht, die ganze Zeit so
Ja,
hauptsächlich.
nein, nein, nein. Also, mein Teil in der Firma war SEO und Linkaufbau, aber der andere Teil vom Hans-Peter war immer mehr Grafiklastik und Webseiten zu gestalten und zu programmieren. Und ja, das lebt sich dann einfach mit der Zeit auch ein bisschen auseinander. Und dann haben wir gesagt, okay, man muss da ein bisschen mit der Zeit gehen und ganz klar die Richtung auch gehen.
Cool.
Ja, war auch wieder sehr aufregend. Also bei einer
Das
Firma
glaube ich.
auszusteigen, in die neue zu gründen, und das natürlich innerhalb kürzester Zeit, das zehrt schon ziemlich. Aber es ist alles perfekt verlaufen, und der Start war viel, viel besser als geträumt, muss ich sagen. Also es war ein sehr guter Schritt.
Das glaube ich, das glaube ich. Sah es auch sehr gut aus jetzt, wo wir uns hier, also zumindest am Tag, wo wir alle noch nicht so viel getrunken hatten, sahen wir noch gut aus.
Ja, ich sah auch später dann noch gut aus, also.
Da kann ich nicht mehr so beurteilen, da waren meine Augen getrübt. Genau, coole Sache. Aber da gehen wir nachher nochmal drauf ein. Kommen wir ganz kurz mal zurück zur letzten Sendung. Da hatten wir ja ein schönes SEO Day Super Ticket plus Hotelübernachtung Schlag mich tot verlost für Leute, die uns schreiben, was sie denn mit so NSA-Daten, Google-Abfischdaten machen würden. Und da hat Igor Puschner, an der Stelle schöne Grüße, Igor, und eine wirklich lange Geschichte, wie so ein Arbeitstag bei ihm aussehen würde, mein Tag bei der NSA geschrieben, der sehr umfangreich ist und sehr schön, und hat da sowohl bei Markus als auch bei mir, ja, wir waren davon begeistert, und
Genau.
deswegen ganz klar, das Ganze geht an Igor. Igor, wenn du das hörst, bitte sag uns, weil du ja netterweise keinen Link hinterlassen hast, übrigens der Einzige, der keinen Link hinterlassen hat, alle anderen verlinken ja brav den Namen. Nee, stimmt nicht ganz, ein paar andere haben es auch nicht gemacht. Schreib uns doch bitte ganz kurz deinen Kontakt, weil wir haben keine Lust, das Bild an der Dame zu senden, die kommt, wenn man deinen Namen googelt. Ich glaube, die kann damit nämlich nichts anfangen.
Genau, also Igor von uns, herzlichen Glückwunsch. Ist echt ein geiler Preis. War eine geile Story, die du hier reingeschrieben hast in die Kommentare. War echt lustig. Wir mussten herzlich lachen, der Jens und ich. Super.
Sehr gut. Cool. Also einfach melden und an unsere E-Mails hol dem Young von seiner Stratosphäre raus, wie auch immer. Nur gib uns deine Kontaktdaten, damit wir die an Fabian weitergeben können und du dann Preis gewonnen hast ja schon. Cool. Kommen wir kurz zum Rückblick. Ein bisschen kürzer, weil wir wollen uns auch noch ein paar Real-Life-Sachen unterhalten. Nichtsdestotrotz gab es so die eine oder andere Sache. Ich glaube, das größte Thema haben wir erstmal nach hinten geschoben. Das sollte jedem klar sein. Damit wollten wir nicht gleich aufmachen. Aber es gab hier so eine Geschichte, und das finde ich, mit vielen Leuten kann man schön diskutieren, dass Martin Missfeld hier so ein kleines Problem hatte mit seiner Brillenseite, die ihm da irgendwie abgeraucht ist. Und er hat da drüber spekuliert, ob das daran liegen könnte, dass er zwei Affiliate-Links eingeführt hat. Eieieiei. Ja, das ist auch die Frage, gell? Macht ihr auch alle das eine oder andere? Wie ist so eure Erfahrung mit Affiliate-Links auf Projekten?
Ja, ich fange mal an. Also grundsätzlich können Affiliate-Links immer eine Ursache für einen Absturz sein. Aber ich glaube, das ist immer eine Frage des Umfangs. Also wenn da site-wide auf jeder einzelnen Landingpage zig verschiedene Ads und dann noch Amazon und solche Geschichten drauf laufen, dann wird es mittel- und langfristig schon der Fall sein, dass man nach unten abrauscht. Aber ich glaube im Fall von Martin eigentlich nicht wirklich daran, dass es daran gelegen hat, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, ich.
An was es jetzt letztendlich gelegen hat, es ist im SEO-Bereich ja immer sehr, sehr schwer, da wirklich den Übeltäter auszumachen. Was ich heute gesehen habe, hat ja auch beklagt, dass seine ganzen Bilder weg waren. Aber wenn man die Site-Search macht in den Google Images, dann werden die wieder angezeigt für diese Brillensehhilfe.de-Geschichte. Also die Bilder scheinen alle wieder da zu sein.
Genau. Also, das habe ich jetzt nicht geprüft, aber es ist natürlich gut. Er hat ja auch ein bisschen gesagt, es liegt vielleicht auch in der Kombination darauf, dass er auf ein Type-In optimiert hat und dann den Affiliate-Link rein in diesem einen Artikel. Ich muss auch sagen, ich habe dann schon mal durchaus erlebt, dass dir mal so eine Seite weg war, aber natürlich nicht das komplette Projekt. Wegen einer Seite, wo Affiliate-Links drauf waren.
Genau. Also vor allem auch vor dem Hintergrund, dass Google ja wirklich in den letzten Wochen und Monaten expliziter und detailgenauer gegen mögliche Spam-Geschichten innerhalb eines Projekts vorgeht. Also sind ja auch in den letzten Wochen wieder neue blaue Briefe rausgegangen, wo dann wirklich auch explizit gesagt wurde, hey, die Maßnahmen beziehen sich auf gewisse Unterseiten. Und ich glaube nicht, dass man wegen zwei Affiliate-Links ein komplettes Projekt irgendwie in den Sand setzen kann oder nach hinten buxiert.
Das stimmt.
Spannend fand ich aber auch, dass sich anscheinend viele SEOs mit der ganzen Geschichte dann so ein bisschen auseinandergesetzt haben. Unter dem Artikel gibt es mittlerweile 88 Kommentare.
Unglaublich lange teilweise, ja.
Ich finde es eigentlich auch ganz spannend, sich die mal durchzulesen, welche Gedanken auch andere SEOs aus der Szene haben oder auch immer Leute, die sich vielleicht gar nicht so mit dem Thema SEO beschäftigen. Also es ist eigentlich richtig spannende Geschichte geworden, finde ich.
Ja, das ist ja bei Martin seinen Themen immer sehr, sehr gut an seinen Kommentaren, dass die halt nicht gleich Hardcore-Branche sind. Der hat ja noch ein bisschen Reichweite auch drumherum. Mhm. So dieses klassischen Webmaster-Friday-Leute, die da rumlaufen und so etwas, die ja eher mal so nebenher SEO sind oder so und sich ja natürlich dann auch mal ein bisschen Gedanken machen. Also hat teilweise ein bisschen Spaßfaktor, aber im Großen und Ganzen ist natürlich auch mal jemand, der so querdenkt. Manchmal haben wir ja auch Scheuklappen, auch wenn wir schon zu tief drin sind, dann doch mal eine spannende Idee. Also seine Kommentare lohnen sich meistens, um die mitzulesen, das stimmt.
Genau, also einfach mal anschauen, also durchlesen. Ich glaube übrigens auch nicht, dass es an diesen beiden Links liegt. Das glaube ich auf gar keinen Fall.
Na, an zwei kann es kaum liegen. Was ich relativ spannend finde, ist die eine Vermutung, die da aufgetaucht ist von der Subdomain, die Optiker.com. Ich denke, da sollte er auch einmal vielleicht noch ein bisschen drüber hirnen, ob das eine gute Idee war. Aber er versucht jetzt doch mit seiner Domain mit echt gutem Content da nach vorn zu kommen, was ihm gelungen ist. Und dann kommt da die doch extrem dünne Optiker.subdomain dazu, die halt vollgestopft ist mit Adressen und teilweise, ja, dann nicht so guten oder sinnvollen Texten. Also das könnte durchaus sein, dass diese Subdomain da was
bewirkt. Ja, genau. Ja.
Er hat ja auch einen in den Kommentaren geschrieben, das stimmt.
Ja. Ja. Nee, ich glaube, es gibt einfach noch mehr Faktoren, wo man noch ins Detail gehen sollte, die jetzt auch gar nicht genannt wurden. Also er hat nichts zum Beispiel zu Server-Uptime gesagt. War da irgendwie was? War die Seite vielleicht mal eine Weile lang nicht erreichbar im Vorfeld? Wir wissen ja, dass Google da mittlerweile relativ schnell reagiert auch. Also ein Zeitfenster von 24 Stunden manchmal sogar. Da ist er selber nicht drauf eingegangen, das hat auch niemand angesprochen und letztendlich müsste man sich auch mal angucken, ob da sonstige manipulative Maßnahmen im ganz dunklen Blackhead-Bereich vielleicht abgelaufen sind, von denen er gar nichts mitbekommen hat. Ja? Also das ist ja ganz oft der Fall, dass Webseiten im Prinzip gehackt werden oder dass da im Hintergrund gecloaked wird. Man selber ruft die Webseite auf, es ist alles gut, aber im Hintergrund kriegt der Googlebot halt was komplett anderes zu sehen. Das haben wir ja auch schon oft genug erlebt, dass sowas passiert. Und da sollte er vielleicht auch nochmal reingucken. Also vielleicht hat er es getan, kann ich nicht sagen, aber es wurde halt nichts drüber geschrieben und er hat es halt auch nicht angesprochen.
Okay, ja. Bloß so wie ich das erzähle, die Rankings sind noch nicht wieder da, das Problem scheint noch nicht gelöst. Ich würde das Thema auch mal so ein bisschen mit verfolgen und bin da selber mal ein bisschen gespannt, was da noch passiert.
Das stimmt. So, dann hat man mal so einen Klassiker, also eigentlich jetzt nichts wahnsinnig Bewegendes, aber hier SEO Nord hat sich ein bisschen mit so einem Rand Fishkin-Ding beschäftigt, wo es um die Gewinnung hochwertiger Links ging, wo ich schon sagen kann, also, und das habe ich jetzt mal so als Beispiel rausgenommen, wie oft man eigentlich immer über dasselbe reden kann, ohne was zu sagen. Weil da steht dann drin, Klassiker redaktionell entstanden und freiwillig gegeben. Okay, klar, der Link befindet sich auf einer Trusted blablabla und mit viel Glück, also am besten finde ich mit viel Glück entstandene Links. Die mag ich auch am liebsten. Die passieren nämlich einfach so. Man weiß halt bloß nicht wann.
Ja? Und man braucht sehr viel Glück.
Und man braucht halt sehr viel Glück, genau. Ja. Nee, aber er geht ja ein bisschen weiter. Warum ich jetzt Markus eine genommen habe, ist, dass er dann sagt, okay, gehen wir mal eins in die Themen rein und sagen, okay, man hat halt doch diverse Freunde etc. pp., die man halt, wenn man guten Content hat, auch mal bitten kann, damit was zu tun. Aber man sollte doch dabei recht vorsichtig sein, weil wir hatten doch, glaube ich, alle das jetzt von diesem netten Mensch, den wir dann auch alle reihenweise irgendwie ziemlich viele Leute dann auf einmal geschrieben haben, den habe ich jetzt bei mir bei den Freunden rausgeschmissen, der uns doch irgendwie irgendein Gedöns angedreht hat. Und das ist halt wirklich etwas, wo ich glaube, da sind viele Leute sehr wahllos dabei, einfach ihr persönliches Netzwerk zu nutzen. Und wir sind nun halt mal hier in einem SEO-Netzwerk und wenn mir jemand einen coolen Artikel schickt, der SEO ist und sagt, auf Facebook, guck mal, hier kannst du teilen, dann mache ich das ab und an mal, wenn er mir gefällt. Was ich nicht verstehe, ist, warum ich irgendwelche komischen Schrank24-Seiten und sonstigen Kack-Liken scheren oder sonst was machen sollte. Da sind wir einfach nicht, also, so, da muss man fragen, welches Interesse hat eigentlich meine Freundeskreis, den ich da habe und was kann ich dem überhaupt anbieten? Und nicht, weil wir alle Online-Marketing machen, habe ich Bock, die Kundenprojekte von allen Leuten, die ich kenne, zu liken. Das ist einfach Banane.
Genau, stimme ich dir vollkommen zu. Ich habe den guten Mann auch schon entfreundet.
Zumindest weiß gleich jeder, wer gemeint war.
Genau. Ich habe gerätselt, ich weiß es nicht, aber...
Wahrscheinlich hat er dich nicht gefragt.
Ja, oder du hast so schnell weggeklickt. Liebe Freunde, das kann natürlich auch sein.
Genau.
DK. Mit D kenne ich nichts. Okay. Nee. Aber der Artikel ist übrigens nicht von Marco, gell?
Ja, das der Artikel nicht von... Ich guck mal runter, wird geschrieben. Ja, der Stefan. Stimmt. Nee, aber wie gesagt, der Hinweis von ihm und der Beispiel war halt wirklich gut, dass man sieht, okay, wenn man so etwas liest und sagt, oh ja, dann mache ich das einfach so, dann nicht einfach sagen, ich habe hier einen Content und share das meinen Freunden, wenn meine Freunde dafür gar nicht geeignet sind. Also das ist wirklich sehr wichtig, dass man da einfach mal drüber nachdenkt und deswegen habe ich auch wirklich das Thema, kommt ja auch in die Shownotes rausgezogen, weil es macht einfach Sinn, dass man da wirklich, wirklich aufpasst, weil es ist echt so höllennervig mittlerweile auf diesen. Ich wäre schon echt so froh, wenn Facebook diese Funktion Seitenvorschlagen einfach entfernen würde. So. Noch alle da?
Ja, ich bin jetzt wieder da.
Gut. Sonst alle da? Warte mal, Markus ist weg. Links auch weg. So, aus irgendeinem Grund war es gerade weg.
Du hast vorhin NSA gesagt.
Genau, ich hatte NSA gesagt, das stimmt. Ich warte noch auf Markus, der muss wieder rein.
Hi.
Markus? Sehr gut, aus irgendeinem Grund war gerade... Ich hatte hier auch gerade das lustige Fenster. Wie war die Sprachqualität ausgezeichnet mit so Sternchen? Ich so, was ist denn hier los? Okay. Also, sind wir da durch? Können wir zum nächsten Thema gehen? Und zwar ein sehr schöner Artikel bei den Trainees zum Thema Crawler Optimization, der sich erstmal ja damit auseinandersetzt, wie... Google eine Seite sieht und erstmal entscheiden muss, wie stark die denn eigentlich gecrawlt wird und dass es ja auch sowas gibt wie ein Crawler-Budget, was ja das Einzige ist, wo Matt Katz wirklich immer wieder sagt, ob es stimmt oder nicht, wissen natürlich die Götter bei ihm, dass das wirklich auch noch hart an den PageRank gekoppelt ist, so mein Crawler-Budget. Und dann die dritte Frage, wie häufig kommt so ein Bot vorbei, was hauptsächlich daran hängt, wie häufig man etwas ändert. Und das kann natürlich so bei so einer Spiegel-Startseite dann auch durchaus im Minutentakt sein. Bei einem Spiegel-Artikel von vor 3 Jahren kommt der natürlich dann auch nur alle Schaltjahre mal vorbei. Mhm. Es gab da mal, das finde ich ganz lustig, weil ich habe vorhin versucht zu finden, habe es aber nicht mehr gefunden, aber ach, ich muss mal gucken. So eine schöne Untersuchung vom Dirk Lewandowski aus Hamburg, also der ist ja da Prof an der HAW, wo die angeschaut haben, wie häufig kommt denn Google wirklich bei einzelnen Seiten raus und haben sich halt eine Crawler-Detection gebaut bei irgendwelchen Foren-Sachen, bei News-Sachen, bei älteren News-Sachen. Die Aufnahmen funzt noch, ja. Da einfach festgestellt haben, wie häufig was kommt. Und die älteste Seite, also wo sie am längsten warten müssten, waren 156 Tage. Das war halt so ein ganz alter Form-Thread. Und das ist manchmal wichtig, weil es gibt ja auch unsere guten, lustigen Leute, die da irgendwie irgendwo auf alte, nicht mehr gemonitorte Foren-Threads antworten, dann kann das mal ein bisschen dauern, so 100 Tage, bis Google euren Link sieht, gell? Nur so als kleine Nachaufgabe. Aber eigentlich macht man so einen Scheiß ja eh nicht. Aber für alle, die einen Scheiß machen, manchmal einfach mal 100 Tage gedulden. Was dann aber hier weitergeht, ist wirklich sehr schön, dass die sagen, wie gehe ich denn in der Seitenarchitektur vor? und haben dieses Beispiel von Moss, die einfach gesagt haben, okay, also diese klassische Pyramide, meine Startseite, Unterseiten, aber dass für den Spider das Ganze natürlich ein bisschen anders aussieht. Der hat zwar auch die Startseite, wo er losläuft, es gibt aber so klassische Links-Hubs, also da wo ganz viele externe Links draufgegangen sind oder Sachen, die intern höllegut verlinkt sind, die bieten dann einfach nochmal sozusagen eine eigene Struktur. Die sieht ja nicht ganz so pyramidal aus, wie wir das auf unserem Blatt aufmalen, wenn wir die nur von der Startseite aus betrachten. Also dieses Klassische, ihr kennt es ja auch, wenn ihr Sachen crawlen lässt, ihr seid in der Stufe 3 oder 4 oder 5. Ebene. Das kann bei Google ganz anders aussehen, weil die einfach andere Entries benutzen noch zusätzlich in die Seite rein, um nochmal das Ganze sich zu erschließen von Sachen, die eben höllestark angelinkt sind, sozusagen klassische Link-Hubs, die man irgendwo in seiner Seite hat. Und die sollte man dann natürlich auch identifizieren und kennen und von dort aus auch einfach wichtige Sachen verlinken. Also das ist eigentlich auch eine der wichtigen Aufgaben, zu wissen, wo sind denn eigentlich meine wirklich starken Seiten auf meiner eigenen Seite und was kann ich dann daraus machen.
Genau, also ich fand den wirklich ein ganz guter Artikel. Was mich so ein bisschen gestört hat, die sind für meinen Geschmack so ein bisschen zu wenig auf das Thema Sitemap XML eingegangen. Weil man hat halt darüber wirklich die Möglichkeit, auch große Infrastrukturen, Informationsstrukturen crawlen zu lassen und ohne dieses Thema Crawling-Budget wirklich zur Hand zu haben. Ich werde da, der Fabian hat ja gestern noch den oder vorgestern diesen Expert Day für den SEO Day angekündigt und gemacht, und da werde ich auch ein bisschen was dazu sagen. Gerade wir machen ja auch so ein paar nette kleine große Projekte nebenher, mit denen man so ein bisschen Cash verdienen kann, und die sind zum Teil recht umfangreich. Also da sind wir so im zweistelligen Millionenbereich, was die Seiten anbelangt. Und die kriegt man eben auch ohne viel Links und ohne irgendwie Trust und ein Alter, kriegt man die halt über Sitemap XMLs auch ganz gut in den Index reingeballert. Aber ansonsten...
Ranken die dann auch zu irgendwas oder sind die einfach nur im Index?
Die ranken auch zu irgendwas, ja.
Gut, dann ist gut.
Also die sind halt, dieses eine Projekt, was ich da eben vorstellen werde und ein bisschen zeigen werde, ist halt ganz, ganz extrem in den Ultra-Longtail ausgerichtet. Und da geht es halt ganz klar über Masse. Ja, also da ist bei fast keinem der Keywords, für das das Ding rankt, ist irgendwie ein riesengroßes Suchvolumen vorhanden. Wenn überhaupt, dann ist es irgendwie zweistellig im Monat. Aber dadurch, dass wir halt so viele Seiten haben und so viele Seiten im Index haben, sind halt dann doch irgendwie 5.000, 6.000 am Tag auf dem Ding drauf. Genau. Und da haben wir, das ist ganz interessant eigentlich, das passt gerade ganz gut rein, da haben wir nämlich genau das getestet. Haben wir auch gesagt, wir wollen jetzt mal ein komplett neues Ding von der Pike aufziehen. Wir werden irgendwie, keine Ahnung, eine Handvoll Links in die Tiefe setzen, einfach um den Bot schon mal ein bisschen drauf zu locken. Aber wir wollen einfach mal gucken, wie können wir über Sitemap XML, über eine schlaue Strukturierung da auch der Inhalte und vor allem eine schlaue Aufteilung bei der Masse der Seiten, wie können wir und wie viele Inhalte können wir da in den Index pumpen.
Eine coole Sache. Klingt ja sehr spannend.
Genau.
Coole Sache. Nee, da kann man natürlich noch ein bisschen mehr machen. Ich fand als einziger Kritikpunkt das ganze Thema Robot-Text. Da fehlt natürlich die wirklich wichtige Hinweis. Man steht so irgendwo drin, aber eigentlich ist das für mich das Wichtigste, dass, ja, wenn ich mit Robot-Text was sperre, ich den Scheiß halt nicht aus dem Index rauskriege. Und mir fällt eigentlich so das Klassiker wie Login oder sonstigen Kram in der Robot-Text zu sperren, dann ist der Kram trotzdem im Index halt bloß ohne Description und Title. Also da mache ich dann doch lieber ein No-Index drauf. Und ganz schlimm ist halt, wenn man Sachen per Robot-Text sperrt und canonicize, weil das Google auch nicht sieht. Also ich habe im Moment, ich benutze eigentlich so gut wie überhaupt für überhaupt gar nichts mehr die Robot-Text, außer ich habe irgendwelche Verzeichnisse, wirklich nur Skripte, also die nicht angelinkt sind, wo wirklich meine Skripte rumliegen und sonst gar nichts. Aber ansonsten benutze ich eigentlich Robot-Text so gut für gar nichts mehr.
Genau.
Vor allem ist es ja auch eigentlich halt gar nicht sicher. Also selbst wenn du irgendwas aussperrst über diese Robot-CXT, wenn Google meint, dahinter liegen wirklich spannende, die es also eben halt noch nicht kennt, dann wird das Verzeichnis dann trotzdem gecrawlt.
Ja, aber dann mit einem anderen User-Agent natürlich.
Wurscht, aber die kommen dann halt.
Genau. Aber ansonsten, wie gesagt, also eine super schöne Sache, kann man sich einfach mal durchlesen und lohnt sich einfach, gerade wenn man da in dem Bereich noch nicht so firm ist. Was hat man dann hier? Julian wieder mit seinen mit seinen lustigen Aufzählungslisten, das ist ja großartig. Es hat er gerade 5 Webdesign-Probleme für SEO, die du ganz leicht übersiehst. Das sind so die Klassiker, ich meine, aber ich meine, was soll man machen? Man trifft die trotzdem bei jedem zweiten Kunden und denkt sich immer so, hey, sag mal, das haben wir doch schon seit 10 Jahren gesagt, warum ist das denn bei dir so? Ist natürlich der Klassiker, dass einfach schlicht und ergreifend erstmal die Navigation für den Bot nicht lesbar ist. Also auch solche Gags kommen leider immer wieder vor. Okay, ich kann die Seiten natürlich, und dann kommt man übrigens, Nico ist ganz lustig und heißt immer, ja, aber wir haben ja die Sachen per Robot, per XML-Sitemap gemeldet. Mhm. Die sind dann auch brav im Index, aber die Stärke ist dann trotzdem nicht da.
Ja, der Linkflow innerhalb ist halt nicht gegeben und deswegen, ja, der Linkschuss verteilt sich halt einfach nicht.
Es ist einfach nichts, genau. Aber wirklich geil finde ich das, weil das habe ich auch schon doch nicht so arg unselten gesehen, ist Bilder in Hintergrundgrafiken, also dass ich anstatt halt sage, mein Image Source ist gleich, sage ich Div Style Background URL. Dann bin ich mir relativ sicher, dass ich das Bild nicht so sauber in die Bildersuche hineinkriege.
Das habe ich aber auch ganz, ganz selten gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich kenne das Beispiel, aber das ist mir noch nicht so oft untergekommen.
Das hat nicht so viele Verlagskunden, die denken, sie können damit ihre Bilder vom Runterladen schützen, ja?
Nee.
Okay. Ja, den kann man immer nur sagen, es gibt auch mal, also da gibt es ja auch noch mit JavaScripten und sonstigen, also da ist, also ich kenne das in Massen, da ist jetzt, das ist nämlich noch lustiger, da ist im Image Source immer ein Blind-GIF. Hm. Das wird halt, das ist ein transparentes GIF, das wird über das Bild gelegt und hinten dran hast du das Background dann, also so richtig schön vermurkst halt. Und dann immer, ja, weil wir dürfen ja, die Bilder sollen halt nicht runtergeladen werden. Der Browser lädt die sowieso runter, die sind schon auf dem Rechner vom Nutzer. Kannst du voll vergessen, weil unser Recht, weißt du, weil dann immer so irgendwie, das ist auch ein bisschen schwer, weil die haben natürlich irgendwelche Verträge mit irgendwelchen Bildagenturen und sagen, die dürfen nicht, da steht wirklich teilweise drin, die dürfen vom Nutzer nicht runtergeladen werden. Da sagt, dann darfst du den Vertrag nicht unterschreiben, weil jeder Nutzer die runterlädt, auch wenn er es gar nicht weiß. Er kann ja gar nichts anderes machen, außer sie runterladen.
Aber trotzdem, kann der Browser sie nicht darstellen. Trotzdem werden 98% mutmaßlich jetzt einmal aller User da draußen dann versuchen, also wenn es versuchen, mit rechter Maustaste das Bild zu speichern, werden sehen, das geht nicht und werden es dann lassen. Also es funktioniert ja.
Darf's nicht immer, ja, oder sie machen halt einen Umweg, mal einen Screenshot von der Seite und schneiden das Bild dann heraus.
Genau.
Aber die Masse kann es trotzdem damit abhalten, davon das Bild zu speichern.
Ja, aber rechtlich kann ich keinen Vertrag unterschreiben, der mir sagt, meine Nutzer dürfen es nicht runterladen und sie laden es per Default runter, weil es einfach auf ihrem Rechner ist. Also verstehst du, ich unterschreibe etwas, was ich technisch nicht einhalten kann. Ja, ja. Das ist halt etwas, was ich sagen würde, also wenn ich dann haftbar bin, dann würde ich halt diesen Vertrag so nicht unterschreiben. Da kann man sagen, wir machen hier irgend so ein Gedöns, aber ich unterschreibe nicht, dass die das nicht runterladen können, weißt du? Ja. Ja. Dann auch eine geile Geschichte gibt es in verschiedensten Arten, sind sowas wie Versandbedingungen als Overlay, das kann auch viele andere Sachen sein, die kann man schön irgendwie JavaScripten, so Ajax-mäßiges Gedöns machen, dann klappt das oft sehr gut, was allerdings sehr blöd ist, und das sind die oft, wenn das dann so kleine echte Pop-Ups sind und die werden dann auch über einen Parameter angesteuert, dann hat man ruckzuck, wenn man mal in seine Webmaster-Tools reinschaut, steht dann auf einmal drin 100.000 Seiten ohne Titel, weil ich 100.000 verschiedene URLs in meine fucking Versandbestimmungen habe. Macht auch Spaß. Also, und das geht nicht nur mit Versandbedingungen, es geht auch mit vielen anderen Sachen, die in so Pop-Ups aufgehen, die halt wo man herkommt, teilweise aus irgendwelchen Gründen noch in Parametern dranhängen, hat man die nicht einmal drin, sondern ziemlich häufig. Also auch lustiger Murks. Auch blöd ist bei solchen Geschichten übrigens, wenn man diese Overlay-Informationen schon brav in Text reinmacht, also dass es kein neues HTML-Dokument ist, sondern wirklich JavaScript-Funktion etc. Das hatten wir auch mal im Fall gehabt, wo drin stand, sie kommen aus dem falschen Land, bla 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 bla. Aber das war der allererste Text auf der Seite. So, man hat die Description weggelassen, was glaubt ihr, wie die meisten Description hießen? Diese Seite ist nicht für ihr Land. Geil.
Super für die CTA. Ja.
Wahnsinnig gut. Also da sollte man auch einfach aufpassen, wo man so etwas findet. Also es kann sehr lustige Seiteneffekte haben. Dann meint er hier eigene URLs für Produktbilder. Auch das ist eine ganz schöne Geschichte, dass man natürlich sagen, ich brauche halt einfach eine eigene URL für meine Produktbilder, gerade weil Bildersuche schon einfach ist, was nochmal Traffic bringt. Erst wenn ich so Hölle konversionsstark also in der Regel nicht. Ich habe jetzt wenig Beispiele, wo der irgendwie wahnsinnig gut konvertiert hätte. Aber gerade im Rahmen von so einem Search Funnel, dass ich mich vorher erstmal informiere und mir dann vielleicht die Marken merke oder sowas, ist das einfach wirklich wichtig, dass man da ordentlich arbeitet. Und da muss man aufpassen, dass manche Overlays oder externe Frames und sonstige Kram da auch durchaus mal die Bilderindexierung zerschießen können. Dann der Klassiker Text im Bild wegen Fonts, die man nicht haben, die irgendwie mal nicht da sind, aber wie ihr schon sagt, dafür sind ja Webfonts da. Wobei ich da auch ganz gerne den umgedrehten Weg gehe, ähnlich wie bei diesen Versandbedingungen und ähnlichen Kram, dass ich da dann auch ganz gerne mal sage, Sachen, die man auch drauf hat, wie so Rechtsbelehrungen, also auch so Standardtexte, die überall draufstehen, dass man die auch notfalls mal so, denn es rechtlich zulässig ist, darf man nicht mit jedem Art von Text machen, fragt damit mal einen Anwalt des Vertrauens, weil er dann das Blinder nicht lesen kann oder so. Teilweise solche Sachen dann doch als Bild reinzumachen, weil man die eben nicht auf der Seite haben will. Also da haben wir auch schon recht schöne Erfahrungen gemacht, gerade wenn man solche Fragmente hat, also Entschuldigung, Artefakte, das war das richtige Wort. Also wir hatten das mal bei den Schlagwortseiten bei der T-Online, dass wir halt immer unten drunter angegeben haben, weißt du, also die URL einfach drin war, nachrichten-t-online.de/blablabla. Das heißt, wenn du dir die Wörter durchgezählt hast und einfach mal die Termfrequenz ermittelt hast, da waren, und du hast jetzt einen Artikel gehabt, der nur von einem, also ein Schlagwort, was ein Artikel nur von einem Portal hatte, dann war der Portalname meistens das meistvorkommendste Wort auf dieser ganzen Seite. Und das hat teilweise schon ein bisschen wehgetan. Wenn er dann nochmal so einen lustigen WDF-IDF-Kram drüber, war halt einfach diese ganze Kurve ziemlich murksig. Und da haben wir den ganzen, also die URL einfach jedes Mal live berechnet und dann als Bild reingerendert, damit wir nicht immer diese nonstop gleiche Wiederholung desselben Begriffes hatten, der dummerweise sonst relativ stark da einfach alles zerschlagen hat. Hat ganz gut funktioniert. Also kann man auch mal umgedreht machen. Und ganz lustig ist Punkt 6, den er nicht weiter genannt hat, einfach Flash.
Genau, dann ein Bild von Captain Picard, der ist gerade am Kopf fest.
Genau.
Reicht.
Zu Recht.
Vielleicht ganz kurz was zu dem Text im Bild. Ich kenne es auch, oder man kann es auch machen, wenn man zum Beispiel einen Hinweis hat für Nutzer, die kein JavaScript aktiviert haben.
Oh Gott,
ja. Ja, bitte aktivieren Sie JavaScript, um diese Webseite oder alle Funktionen dieser Webseite nutzen zu können. Da steht halt sonst auch auf jeder Seite, wenn man es als Text drin hat. Und dafür eignen sich auch einfach Bilder ohne Alt-Attribut. Zack, fertig.
Ja, also das ist echt eine lustige Sache. Also in der Anfangszeit von der T-Online, wo wir angefangen hatten, da war am Ende von der T-Online noch, weil immer ja auch Werbung für DSL-Produkte da war. Und die Tarife, ihr wisst, die Tarife sind bla bla bla. Und wenn du dann sagst, überall in Deutschland, dann hast du einen Sternchen-Text. Außer von Buxtehude, Quetsche-Wembach etc. pp. Oder aber von bla 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 bla. Und da hattest du so richtig gigantische Rechtstexte gehabt. Die waren immer am Ende der Seite drin. Und die waren länger als ein Großteil der Artikel. Hm. Also weil es so drei Sternchen-Texte waren, einmal für DSL, dann für Handys und noch was, also drei von diesen langen Rechtstexten, und die waren halt auf jeder Seite einfach drauf. Da hast du auch gesagt, scheiße, da hast du halt, also mit solchen Artefakten muss man halt einfach wahnsinnig aufpassen, weil sonst, und das ist ein Content-Portal, also ich möchte euch nicht erzählen, wie es auf der T-Home, wo die Produkte drauf waren mit kurzen Texten, da war das dann noch viel verheerender. Da kann man halt echt eine ganze Menge kaputt machen, wenn man da nicht aufpasst, was man da so durch die Weltgeschichte als Standardtext einfach mitschläuft in Massen.
Genau, und die Farbe war hellgrau auf dunkelgrau.
Dunkelgrau, genau, du erinnerst dich. Sehr schön, genau so war das. Also,
Schriftgröße 4, super.
Schriftgröße, sah auch noch super spammy aus irgendwie, genau. Also.
Aber es wäre doch mal schön, wenn wir von Google einen Tag kriegen würden, wo man Teile von Texte ausschließen könnte von der Indexierung. Das wäre doch einmal was.
Ja, dann schreibst du dann schöne Sachen rein von bla 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 und die dann und deine Conversion-Sachen teilst du aus. Das kannst du natürlich auch ziemlich schön missbrauchen, aber es geht ja bedingt dadurch durch HTML5. Da kannst du ja wirklich sagen, kannst du die einzelnen Bereiche ja auszeichnen. Navigation, Footer etc. Da lässt sich das ja durchaus machen.
Genau, und dann geht es ja andersrum praktisch, dass man wirklich in der Zugmaschine auch sagen kann, was wirklich wichtig ist.
Na, zumindest kannst du es, zumindest kannst du es im AdSense-Bot sagen, was dein Text sein soll. Dem kannst du das ziemlich genau sagen. Da kannst du wirklich also diese klassischen, diese Marker reinmachen, sagen, hier beginnt mein Artikel und hier hört er auf, extra für den AdSense-Bot.
Macht aber keinen Sinn, wenn man nicht mehr bei wenn man nicht mehr bei AdSense teilnehmen darf. Ich wollte es schon mal anbringen.
Haben sie dich nicht rehabilitiert?
Nein.
Das ist ja Frechheit, sag mal.
Total krass. Ja.
Ah, krasse Nummer. Und nicht mal, was hast du, irgendeine Antwort gekriegt? Nee, gell?
Ach, Quatsch, nix. Gar nichts. Wahnsinn.
Ich bin auch...
Thema können wir auch eine extra Sendung drüber machen, Jens.
Machen wir auch mal. Machen wir hier Rettet Markus oder so.
Genau. Ich hab's ja auch nie geschafft. Ich bin ja auch lebenslang anscheinend bei AdSense gesperrt. Ich habe da noch ein paar Mal versucht, ranzukommen über die AdWords-Accounts. Keine Chance, du kriegst keine Antwort, du wirst nicht irgendwie freigeschalten, gar nichts. Jetzt habe ich zumindest einen Firmenwechsel, vielleicht hilft das.
Ja, wenn es ein Firmenaccount war, sicher.
Ja, es war ein Firmenaccount.
Also dann ist halt die Firma weitergesperrt. Hey, ich nenne euch jetzt alle hier meine kleinen Mintnis hier, ist ja klar, ist eine krasse Nummer. Sehr abgefahren. Nikolas, du hast aber noch deinen Account, oder?
Ich habe meinen Account, ja.
Sehr brav.
Aber ich werde es einfach einmal testen. Es wäre dann eine coole Case Study, wenn man sagt, ja, einzige Abhilfe, neue Firma gründen und dann haben wir wieder AdSense.
Genau. Ja. Oder Nikolas, gib doch einfach deinen Code Markus und dann machst du einfach 20% Management-Fee drauf und dann klappt das.
Ja, aber das ist, also ist tatsächlich ein gar nicht zu verachtendes Konzept. Also, Kollegen fragen, pass mal auf, stell mir mal deinen Account zur Verfügung, du kriegst irgendwie 10% oder 20% Share, um das Risiko einfach zu verteilen, weil wenn dir so ein Ding eingefroren wird, dann ist es halt schon kacke, wenn da irgendwie ein paar nette Scheinchen rumliegen, die eigentlich am Monatsende auf dein Konto hätten wandern sollen. Nee, das muss jeder für sich selber wissen. Wir machen das teilweise so, ja.
Genau.
Thank your AdSense Code.
Exakt. Cool. Exakt, genau. So, kommen wir zum nächsten Thema. Und zwar sind wir schon bei einem anderen sehr lustigen Thema. Und zwar haben sich jetzt hier lustigerweise, gibt es ja die Möglichkeit beim Erik Kubitz bei SEObook lustige Fragen zu schicken. Und er versucht hier zu beantworten. Und da war die Frage, habe noch nie Links gekauft. Wie kann ich garantieren, dass ein Dienstleister meine Seite nicht verbrennt? Das ist schon die allererste Frage, wo man sich fragt, warum fragt das irgendjemand Erik, der jetzt wirklich in Deutschland bekannt ist als der größte Linkhändler ever, also eben not, also da fragt man schon, okay, weiß er, wen er da liest, man weiß es nicht so genau, aber er sagt ja auch mal, okay, wir fangen mal an, das zu beantworten und verlegt jetzt diesen Satz in verschiedene Bereiche, und zwar, habe noch nie Links gekauft. Da sagt Antwort 1, du implizierst mit diesem Satz, dass es sinnvoll ist, nur mit etwas anzufangen, das du bisher noch nicht getan hast. Warum? Also offensichtlich hat er wohl mehr Performance, aber warum dann gerade dieser Weg? Hat er nicht sonst noch irgendetwas zu tun? Finde ich persönlich immer erstmal die richtige Antwort, von wegen, wenn du doch bisher schon Sachen gemacht hast, die funktionieren, versuch doch die zu skalieren, bevor du irgendwas machst, von dem du noch gar keine Ahnung hast. Dann finde ich aber saugeil, wie kann ich garantieren? Gar nicht. Kann man, glaube ich, mehr nicht zu so sagen, oder? Ich mache jetzt auch keinen Linkkauf, da müsst ihr irgendwas... Hat einer von euch schon mal Links gekauft? Nee, okay, haben wir alle nicht gemacht, sehr gut. Aber wenn ihr davon, wenn ihr jemanden kennt, der das schon mal getan hat, kennt ihr aber auch niemanden, der was garantiert, oder?
Na. Nee. Nee. Da kannst du gar nichts garantieren, genauso wenig wie in der SEO-Beratung.
Das stimmt. Dann hat er sich gesagt, das ein Dienstleister, Teilantwort 1, wieso Dienstleister? Also warum überlegst du nicht selber, was du eigentlich tun kannst mit deinen Geschäftspartnern? Und dann von welcher Dienstleister? Ein billig SEO-Boot oder Anbieter, der dich erst einmal berät und mit dir transparent arbeiten will? Also da liegen schon verschiedene Fragestellungen drin und deshalb glaube ich das Wichtigste, dass wenn man in den Bereich gehen will, dass wenn einer einen sofort die Linke Preisliste schickt, man eher das nicht so macht, wahrscheinlich. Wenn aber jemand vorbeikommt und sagt, lass uns mal schauen, was du da hast, wie können wir dein Konzept schön online verlängern, wie können wir schauen, wie wir das gebacken bekommen und was können wir dann für dich konkret tun, wie sieht eine Reporting aus und jemand einfach sagt, da kommt auch natürlich ein Dienstleistungsfee oben drauf, weil ich mich mit dir deiner Webseite auseinandersetzen muss, dann klingt das schon eher danach, dass das funktionieren kann. Aber, und das glaube ich ist ganz wichtig, meine Seite nicht verbrennt, also da kann ich nur sagen, hat er das schön gesagt, wenn ich Spiegel bin und kaufe halt mal im Monat für 500 Euro links, dann kann ich das wahrscheinlich in den nächsten 100 Jahren nicht verbrennen. Aber ansonsten passiert im Moment, glaube ich, Nico, du hast ja gerade erzählt, dass wieder einiges rumging. Wir haben ja auch den einen oder einen anderen Anruf da und haben da auch schon Leute unterstützt bei dem Weg wieder, sich da bei dem Gang nach dem Google-Canossa. Es erwischt doch auch nicht gerade unbekannte Leute da draußen.
Ja, ja. Also da hat jeder so ein bisschen Dreck am Stecken, glaube ich.
Eben, also da sollte man sich vor Große dann auch nicht gefeit sein und einfach sagen, okay, Billigscheiß ist halt Billigscheiß. Ja. Das rächt sich jetzt. Und was da ganz lustig ist, ist dann auch, hat mir letztens jemand im Gespräch dann gesagt, hat gemeint, ja, wir haben ja gewusst, dass Google sich geändert hat und wir machen das auch seit deren Zeitpunkt anders. Und das anders war jetzt auch gar nicht so falsch. Ich meine, das ist schön, aber warum habt ihr denn dann die ganzen alten Sachen einfach stehen gelassen, Kinders?
Ja.
Ach stimmt, dann hätte man natürlich die auch abbauen. Ich so, ja, exakt. Also schön, dass ihr die halbe Erkenntnis hattet. Die ganze wäre natürlich noch einen Schritt besser gewesen. Aber aus Schaden wird man klug. Wie gesagt, es ist eine Menge los in dem Bereich. Man sollte sich klar sein, in was man sich begibt. Man muss aber auch sagen, Google ist da netterweise so nett und schickt einem ja wenigstens die Briefe. Man muss ja nicht mehr raten, was passiert ist. Und sie sind wenigstens auch so nett gegenüber früher auch zu sagen, in Teilbereichen. Und dann ist es nicht, dann kann man da erstmal, es ist schon fast wie so eine Art Warnschuss mit leichtem Schaden, möchte ich mal sagen.
Mhm.
Wo man dann auch wirklich anfangen sollte, relativ schnell zu reagieren. Aber so Sachen, dass die Sachen komplett rausknallen, wie wir es so vom Jahr noch hatten, in größeren Massen, war jetzt auch nicht mehr so stark, oder? Ihr müsst jetzt was sagen.
Ja, nee, ich stimme dir vollkommen zu.
Ja.
Aber ich finde es trotzdem genial bei dem Post, dass das genau der Erik, wie du vorhin gesagt hast, dass das der Erik beantwortet, genau der Erik, der eigentlich der Verfechter von guten Inhalten ist und der große Gegner von Link-Verkauf und dass er auf die Frage eingeht, finde ich echt spitze.
Genau, wobei man... Schmunzeln. Exakt, das stimmt. Wobei man sagen muss, und das ist ja auch so schön, Nico, hast du ja auch schon vorhin so mit deinem Siebking ja relativ schön gesagt, was halt viele da draußen einfach vergessen und sagen, Mann, das funktioniert alles nicht, ich kaufe jetzt wieder links, weil die Penner da draußen hier im V-Grad erzählt immer nur und Google macht Content, da mache ich Content und passiert gar nichts. Ihr müsst schon den Content auch bekannt machen, ohne das funktioniert es halt gar nicht. Also, jetzt sagt nie einer gesagt, dass man das nicht tun muss. Aber in guten Content lässt sich halt auch gut, darauf lässt, dem lässt sich sehr gut arbeiten, den kann man schön sieden und da können euch wirklich viele, viele Kollegen hier dabei auch extrem gut unterstützen. Was doof ist, ist, wenn man irgendwo hinrennt und sagt, du, ich habe hier meine schöne Kategorie Schaffellbettvorleger, mach mal Linkbuilding jetzt. Also das ist halt so boring und langweilig und vor allem irgendwo hinzugehen zu sagen, ich brauche mal einen Link auf eine Kategorieseite, da fangen der natürlich, da gehen natürlich auch alle Alarmglocken an. Welche verlinkt denn eine freiwillige Produktkategorie? Das ist sowas von unnatürlich wie Scheiße.
Ja, klar. Ja, das Problem ist, glaube ich, ein bisschen auch im Bereich guten Content, sage ich jetzt mal, dass gerade in den hochkompetitiven Bereichen, nehmen wir jetzt mal irgendwie Kredite oder meinetwegen auch Reisen oder Strom und Gas oder was auch immer, da ist es halt wahnsinnig schwierig, guten Content zu machen. Und das Thema guter Content ist ja auch extrem dehnbar, sage ich mal, der Begriff.
Ja, das hast du sehr lieb gesagt.
Die ganz viele Leute sind, glaube ich, in der Denke noch gar nicht so weit, dass sie, wenn es um guten Content geht, erstmal anfangen, ihre Zielgruppe zu analysieren. Ja, und erstmal zu gucken, was haben die denn überhaupt für einen Bedarf? Wo kann ich denen eventuell bei der Problemlösung helfen? Und was suchen die für Informationen? Ja, ganz viele sind noch so egozentriert und überlegen sich selber, was halte ich denn für guten Content? Und den versuchen sie dann irgendwie ins Internet zu pushen. Dass die dann aber nicht über den Tellerrand geguckt haben und der Content vielleicht die Zielgruppe nicht wirklich interessiert und der ist halt damit einfach nicht 100% gut. Das haben einige noch nicht überrissen. Also das sehen wir auch jeden Tag im Agenturgeschäft. Und ja, und klar, es ist halt die Leute, die schon eine Weile lang SEO machen und halt auch vielleicht viele Links eingekauft haben, die sind halt auch noch andere Preisstrukturen und andere Preisklassen irgendwie gewohnt. Ja? Also eine Zielgruppenanalyse zu machen und herauszufinden, was denn meine Zielgruppe möchte und mit welchem Content ich die beeindrucken kann, das ist halt wiederum ein Aufwand, ja, der dazu, zusätzlich zur Content-Produktion dazukommt on top. Ja, und so ein gutes Stück Content kann dann halt mal 3.000 oder auch 5.000 Euro kosten. Und wenn da halt, keine Ahnung, 3, 5 richtig geile Links bei rausspringen und vielleicht noch so 10, 20 Standardbeiwerk, dann ist das halt super. Ne? Aber ja, wir wissen es halt auch aus dem Beratungsgeschäft, gerade mit Infografiken.com, wenn die Kunden anrufen und uns fragen, ja, was können wir denn überhaupt machen, weil wir eben ja den Kreativprozess im Vorfeld mit anbieten. Also wir machen nicht nur das Infografikdesign an sich, sondern wir helfen auch bei der Idee, wir helfen, wenn es sein muss, bei der Datenrecherche, dann natürlich die Umsetzung der Infografik und am Ende eben dann das Seeding. Ja, und da sehen wir eben genau das. Den fällt halt wirklich die Klappe runter, wenn wir denen dann ein Angebot schicken, wo halt drin steht, ja hier Kreativprozess, Ideenfindung, Datenrecherche, Design von der Infografik und dann das Seeding und das komplette Paket kostet dann irgendwie 10.000 Euro. Dann sind die total geschockt und verstehen halt nicht, was da einfach für ein Aufwand dahinter steht, weil die eben noch diese alten, ich kaufe jetzt mal eine Handvoll Linkspreisstrukturen gewohnt sind.
Ja, ich habe das ja mal, ich hab das irgendwann mal auch bei, glaube ich, auf der SMX beim am Ende, als letzter Slide bei so einem Vortrag gab, wo ich gesagt habe, irgendwie SEO ist halt eben nicht kostenlos und es ist halt auch nicht für 5.000 Euro machbar. Es ist einfach, ich habe immer schon gesagt, das reine Linkhandel ist Linkhandel, es ist so ein Thema, das kann man machen, da habe ich immer nie als großartiges als SEO-Arbeit bezeichnet, weil also jetzt von jemand, der intern ist und Links einkauft, einfach irgendwo ein Budget zu platzieren, hat nichts mit SEO zu tun, da kann ich auch Media-Budget, also das ist eher damit vergleichbar. Ich habe halt mein Budget hin und her gemanagt und dann ist es halt ein sehr, sehr kleiner Budgetanteil und deswegen ist halt immer so lustig, wie wir da so durch diese Branche rennen und einfach gar nicht, und ich auch das Gefühl habe, gerade bei den etwas jüngeren Menschen, die da neu da reinkommen und sagen, ey, die sind hier alle irgendwie super cool und die sind so der absolute Wurmfortsatz des kompletten Marketing-Budgets. Hm. So, und kein Wunder, wenn man das dann jahrelang so macht, dass auf einmal die Leute dann mit diesen Streitstrukturen so ein Problem haben, aber eigentlich hat man das jahrelang einfach viel zu günstig, man hat nicht gesagt, wo liegt denn der strategische Benefit, was passiert denn da, wenn du jetzt zum Beispiel auch schon wieder jetzt, du sagst, ich mach mir Gedanken, du hast jetzt irgendeinen B2B-Anbieter, dem du eine der wirklich mal bereit ist, dir 10.000 Euro auszugeben, okay? Der hat ja davon noch viel mehr als diese blöde Infografik. Wahrscheinlich bist du der Erste, der mit ihm mal drüber diskutiert, wie er denn im Netz irgendwie versuchen kann, bekannt zu werden. Du bist wahrscheinlich der Erste, der ihm sagt, du, guck mal, die Themen interessieren deine Leute, du redest bei dir nur von Features, du musst mal ein bisschen deine Lösung beschreiben und Anwendungsfälle etc. Genau. Das fehlt da irgendwo komplett. Du lernst mal hier deine Leute kennen drumherum, die sich nach, wenn du so eine Seeding-Liste erstellst, hat er danach eine Liste, kann er für 1.000 Sachen verwenden. Die Leute kann er aber anschreiben, wenn er ein Firmen-Event macht, die kann er zu Messen einladen. Das sind ja alles Leute, die an dem Thema interessiert sind,
richtig,
wahrscheinlich.
Richtig, genau.
So, er kriegt da also wirklich wertvolle Daten und mit denen er eigentlich dann auch weiterarbeiten kann. Und das sind einfach die Themen, die wir auch nie irgendwo großartig lange Zeit vermittelt hat. Also das ist halt einfach, wir sitzen halt auch geilen Daten drauf. Wenn man damit gut arbeitet, kommt da coole Sachen bei rum. Kostet halt nur bisschen was. Aber es ist immer noch sehr günstig im Vergleich zum Rest. Weißt du, immer, ja, früher habe ich bei eBay für 50 Euro einen Link bekommen, jetzt muss ich 10.000 bezahlen. Ich sage, ja super, aber du gibst 20.000 für SEA aus. Im Monat.
Genau, und nochmal 30.000 für das Cleanup vom Linkbild und den Linkabbau.
Genau, und noch wahrscheinlich irgendwie 10.000 für den Radiospot bei deiner örtlichen Station oder so.
Ja,
genau. Ja, also es ist halt einfach Marketing, es kostet halt einfach ein gewisses Geld, weil da sitzen Leute, die müssen arbeiten und es kostet Geld, fertig.
Aber Jens, zum Thema Linkkauf noch einmal. Ich habe mich jetzt selber heuer bei der SEOCom als Speaker beworben, mit dem Thema. Und zwar den Linkkauf oder den Linkverkauf einmal wirklich knallhart zu betrachten und einmal offen drüber zu reden. Das wird ja sonst eigentlich nie wo richtig drüber geredet. Und versuche einfach einmal den Markt da ein bisschen zu demystifizieren und wirklich einmal zu beschreiben, wie der Linkverkauf heute funktioniert und auf was man achten muss. Ja. Bis hin zu Themen, was darf denn der Link kosten? Ja. Wie wäre ich nicht über den Tisch gezogen? Wie funktioniert das ganze Business? Ja. Wie ist die Vernetzung und so? Also ich versuche da wirklich einmal Licht reinzubringen, um da das Thema einfach einmal ja, ein bisschen zu entwirren. Bin mir jetzt noch nicht sicher, ob das jetzt eine gute Idee ist, dass ich das mache, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich habe jetzt doch viele Jahre da das beobachtet. Also ich werde da natürlich keinen Namen oder sonstiges nennen. Aber einfach gibt es da schon einige nette Sachen zu zeigen auch. Und ja, Christoph hat das auch ausgewählt und darf darüber reden.
Also ich hätte lieber etwas über Nachhaltigkeit in SEO gehört. Nee, war ein Witz. Aber coole Sache. Nee, finde ich wirklich saugut. Und also macht Sinn. Und wenn Christoph ausgewählt hat, dann das recht. Nee, also ist sicherlich ein spannendes Thema. Ich meinte ja auch mit dieser Kritik, ist kein SEO, das ist halt, ist, wenn du aus der Sicht des Menschen, der in der Firma ist und einfach nur Budgets ausgibt. Verstehst du? Derjenige, der es hinten dran umsetzen muss, der hat dann genau die komplizierten Probleme, die du auch hast. Gerade, also dann erzählst. Mhm. Also, das, aber finde ich ein spannendes Thema. Macht einfach Sinn. Schicke ich den Erik vorbei, dann kann er das nächste Mal die Anfrage besser beantworten. Genau. Aber er hat noch was Schönes geschrieben, und zwar, warum sind meine Seitenfehler so lange in den Google Webmaster Tools? Also, er meint jetzt nicht, die Fehlerliste ist so lang, sondern der einzelne Fehler bleibt halt so lange drin. Und da hat er sich ein bisschen mit auseinandergesetzt und hat gesagt, warum, also das ist eine Frage, die wir auch hatten, die sagen, da sind 404 Seiten, die muss doch Google irgendwann mal rausnehmen, warum verschwinden die denn nicht? Das hat natürlich zwei Gründe, mehrere Gründe. Zum einen muss man natürlich erstmal, zuerst muss natürlich der Google wieder vorbeikommen. Also er muss natürlich sagen, das Ding ist jetzt 404, ist ein halbes Jahr 404, und ich muss erstmal wieder irgendwann prüfen und sagen, ist es denn jetzt, ist sie wirklich weg? Und weg heißt wirklich, da darf kein Link mehr drauf zeigen. Also solange externe Links auf die 404 zeigen, bleibt ja die 404 bestehen, auch wenn da keine Seite mehr ist. Weil sie sagen, ja, da ist doch gar keine Seite, was soll ich denn mehr machen? Wir sagen, ich habe hier 404-Fehler, natürlich, da ist ja keine. Da müssen halt die Links weg und das ist ein bisschen schwer bei externen. Dann macht man halt eh eine 301, dann hat man das Problem eh besser gelöst. Aber intern, wenn da halt Sachen draufbauen, muss man halt diese ganzen Links wegmachen. Und erst wenn die ganzen Links weg sind, verschwindet irgendwann der 404er. Und dass ein Link weg ist, wenn welche aus einem ganz alten Forum verlinkt sind, wo Google nur alle 150 Tage vorbeikommt, dann kann das natürlich, wenn nicht der Link dort gelöscht ist, okay, ich hätte eh lieber 301, aber nur mal so, kann ja auch ein altes Forum bei mir intern sein, wenn ich den dann behoben habe, diese Verlinkung, dann muss Google natürlich erstmal die Seite wieder gecrawlt haben. Also, wenn ihr da mal größere Aufräumaktionen macht, macht Sinn, dann vielleicht die Seiten, die ihr dort aktualisiert, auch mal kurz zu pingen, damit Google weiß, da ist was und wartet nicht ein Jahr. Aber das ist der Grund, warum die einfach noch drin bleiben. Solange die verlinkt sind, keine Chance. Das Zweite ist natürlich auch immer ganz gerne Sachen, die Sachen sind in den XML-Sitemaps drin. Das seht ihr dann aber auch über XML, kann man dann sehr schön sehen. Gibt es im Extra-Report nochmal in den Webmaster-Tools. Oder halt gerade Umleitungssachen, oder ich habe da viel G301 und Google frisst das nicht, oder es sind Canonicals drin und ich krieg da Ärger. Auch dann wieder, wenn es in der Robotext gesperrt ist, sieht es Google halt einfach nicht. Das sind die Sachen. Ansonsten sind die Tools auch in sich jetzt nicht Realtime-Tools. Also die haben schon ein Delay. Also da muss man auch mit leben.
Ja, man hat den Delay aber auch so ein ganz kleines bisschen im Griff. Also der Artikel ist sehr geil, aber was mir so ein bisschen gefehlt hat, man hat ja in den Webmaster-Tools die Möglichkeit, nachdem man aufgeräumt hat und Sachen bereinigt hat, eben genau diese 404-Fehlermeldung als behoben zu markieren und dann an Google wieder zurückzumelden.
Ja, aber das ist ja eine Möglichkeit, die kannst du ja bei großen Portalen, kannst du das ja gar nicht machen, sonst müsstest du drei bis vier Leute anstellen, die...
Und den Haken zu setzen.
genau. Nee, wollte ich gerade sagen, also das ist natürlich eine Frage der Projektgröße letztendlich. Und auch eine Frage der auflaufenden Fehlermeldung. Ja klar, wenn man einen Relaunch macht oder eine Systemumstellung, dann kann es halt schon mal sein, dass man dann plötzlich eine 500.000 Fehlermeldungen hat und dann braucht man nicht anfangen, die als korrigiert zu markieren. Bin ich komplett bei dir, aber in der Regel sollte es ja so sein, dass man sein System so im Griff hat, dass da halt vielleicht mal 2, 3, 5 solche Fehlermeldungen auftreten und die kann man dann auch gleich beheben. Also man sollte natürlich dranbleiben.
Ne? Ich kann das halt nur von immer größeren Newsportalen sagen. Nach einem Jahr zum Beispiel laufen halt viele Meldungen ab von den Nachrichtenagenturen und da gehen halt am Tag dann 400, 500 News offline. Und da hat man halt daneben halt dann schon diesen 404.
Ja.
Genau. Und da müsste man dann jemanden hinsetzen, der halt am Tag dann die 404er dann als markiert.
Ja. Na, ich wollte es nur der Vollständigkeit halber hinzufügen, dass man das eben tun kann.
Hast du völlig genau. recht. Hast du völlig recht.
Exakt. Nee, bei großen Seiten hat man eher das Delay-Problem, dass der Canonical nach den Webmaster-Tools sozusagen kam. Also beziehungsweise das Standard-Crawling, wo die Webmaster-Tools ansetzt, hat auch schon Boomer erklärt. Die gehen ja erst durch und ganz am Ende werten sie erst den Canonical, weil es so ziemlich am Ende der Stage ist, weil es so ein zusätzliches Dings ist. Und die ganzen Analysen, für die in die Webmaster-Tools reinlaufen, die passieren vorher. Also das heißt, vor dem Canonical-Interpretation ist der Ausgang der Daten an die sozusagen an die Webmaster-Tools. Das heißt, man deswegen gerade bei großen Seiten, ich weiß nicht, Markus, ich hatte immer Pain in the Ass, ich konnte bei der Tür Online relativ wenig damit anfangen mit den doppelten Title-Themen, weil da alle Sachen drin waren, die waren eh canonical.
Ja, das ist auch der Fall, stimmt.
So, 2 Wochen später sind die wieder weg. Nur wenn du wahnsinnig viel publizierst und viel passiert, hast du halt immer davon eine Scheiß drin und du hast ja einen Standardfehler so gut wie nicht finden können in der Datenmenge. Das war echt ein bisschen Pain in the Ass.
Genau.
So, das ist der Grund für die Geschichte. Die hatte John Mu irgendwann mal erzählt auf einer Konferenz. Ich weiß gar nicht, wer Modus 2 ist, FNX oder sowas, glaube ich. Ja, glaube schon, ja. Dann, kurze Geschichte, geht ruckzuck ganz schnell, hatte ich auch noch gar nicht gesehen. Bei den Internetkapitänen, übrigens ihre Webseite mal schön gemacht haben. Also vorher war der Content immer gut, jetzt haben sie auch mal ein schönes Layout draufgelegt. Jetzt ist der Content gut und es sieht ansprechend aus. Haben über einen Suchoperator in Post Author gezielte Inhalte von Autoren finden, geschrieben. Der war mir vorher auch gar nicht bekannt. Man lernt ja auch was Neues hier bei den Kapitänen. Ging irgendwie an mir vorbei. Kanntet ihr den schon?
Voll, nee. Ist das bei uns auch schon live geschaltet in Deutschland? Anscheinend, ne?
Ja, sieht so aus.
Ja, ja, funktioniert sehr, sehr mäßig, muss ich sagen. Also ich habe auch noch vorher nicht gekannt und jetzt einmal ausprobiert. Bin nicht sehr beeindruckt davon.
Da,
vom Ergebnis.
Jetzt erstmal da. Jetzt könntest du es besser machen.
Genau, aber wie die Kapitäne halt auch geschrieben haben, ist es scheinbar wirklich auf Blocks reduziert. Also ich weiß nicht, ob es systemisch vom Content-Management-System abhängt oder anhand welcher Kriterien sie es festmachen, aber man findet halt definitiv nicht alle Posts darüber. Ja, also ich hab ja diverse Gastartikel schon geschrieben, wir haben auch diverse eigene Plattformen, wo ich immer wieder schreibe, wo auch der Rel Author gesetzt ist und eigentlich müsste es Google finden, aber ich habe es heute durchprobiert und auch mit verschiedenen Schreibweisen und mit Anführungszeichen, ohne Anführungszeichen und bin halt immer auf verschiedene Ergebnisse gekommen. Also bisher ist es noch nicht so ganz überzeugend und vollständig.
Nee, aber ist was Schönes Neues am Horizont.
Was mir auch aufgefallen ist noch ist, wenn ich habe jetzt nur mal für WordPress-Installationen mir das angeschaut. Was scheint, ist, dass da schon unterschieden wird zwischen Posts und Pages. Ja, also ich habe bei meinen Tests nur Posts gefunden.
Genau.
Anscheinend machen sie da auch einen Unterschied.
Ah, ich verstehe. Also wenn ich dann irgendwie... okay, ich verstehe, macht Sinn. Also ich meine, macht Sinn, was du sagst. Ich habe das verstanden. Das macht nicht so ganz Sinn bei der Recherche. Aber
macht überhaupt keinen Sinn, ja.
Offensichtlich haben sie was bei gedacht, die Leute von Google. Es macht nur keinen Sinn.
Doch, also man kann es schon nutzen. Die Daten sind natürlich nicht vollständig, aber das, was da ist, kann man natürlich nutzen. Also
gerade schon.
Gerade
wenn ich meine, die Einschränkung macht keinen Sinn. Ansonsten, wie gesagt, nutzen kann man es auf jeden Fall, klar.
Ja.
So. Kurzes und einfaches Thema, was wollen wir da mehr sagen? Und jetzt zum Ende natürlich haben wir jetzt zwei Posts, die ich dann verlinken werde. Search Engine Land zu dem Thema und AKM3, ich habe noch mal ein bisschen Gedanken gemacht, also eigentlich nur ein paar Daten noch dazu ausgewählt. Aber auch dafür gibt es dann natürlich einen schönen Link. Das Thema Not Provided in ist natürlich jetzt eine ziemlich harte Nummer. Haben wir uns ja auch erst unterhalten, jetzt relativ ausführlich, Oliver. Mhm. Netterweise hat uns der Otto ja ein paar lustige Sachen erzählt, aber auch da sind wir jetzt natürlich alle ratlos. Also mit 40-45% konnten wir noch alle gut umgehen, mit den jetzigen 75% und rasant ansteigend, weil Google es ja jetzt will, komplett mit der Umleitung von HTTP auf HTTPS, können wir davon ausgehen, dass wir bald einfach datenbefreit unterwegs sind.
Und das macht den SEOs nicht gerade einfacher. Muss man leider sagen.
Richtig.
Wirklich richtig, ja. Also wir haben da, also ich glaube, jeder hat sich damit schon auseinandergesetzt und haben da auch ein paar schöne Sachen auf der SEO Sixth Season durchgesprochen. Es gibt diverse Näherungsmöglichkeiten, mit denen man arbeiten kann, um festzustellen, um Suchbegriffe und Seiten nochmal irgendwie zuzuordnen. Aber was am Ende immer fehlt, ist die Session-Information. Das heißt, ich kriege nie wieder ein Conversion-Tracking hin. Da geht jede Herleitung bisher, die ich kenne, einfach baden, weil ich habe einfach da den Bruch im Tracking.
Ganz spannend ist, auf notprovided.com sind ja gestern die neuen Wochenzahlen wieder erschienen. Und da ist ja wirklich von der Vorwoche auf die letzte Woche mit gestern, ist ja von 69,6% auf 77,68% gestiegen. Also das ist schon heftig, das sind schon ganz brutale Schritte in die letzten Wochen. Und ich habe heute bei ein paar von meinen Blogs reingeschaut und ich bin eigentlich durch die Bank zwischen 80% und 90%.
Das kann ich auch so bestätigen, ja. 80% und 90%.
Und damit kann man sowieso schon gar nichts mehr anfangen. Also das ist schon wie 100%.
Aber vielleicht kommt ihr dann, ja.
Da braucht man nicht mehr anfangen, jetzt da aufzurechnen, anteilsmäßig und dann irgendwie versuchen, das dann darzustellen, weil also mit 10%, also das ist einfach nicht mehr aussagekräftig.
Genau, wer weiß, vielleicht kommt jetzt vielleicht bald mal wieder Bing ins Spiel.
Mit den 2% Marktanteil, das rockt dann richtig los.
Die paar Daten mitgeben, das braucht man eine Masse.
Ja, die andere Frage ist, ob Google die Daten vielleicht zur Bezahlung dann freigibt im Nachhinein und sagt hier, für die Agenturen, die damit arbeiten müssen, weil ihr Geschäftsmodell vielleicht auch darauf basiert, die können die Daten bei uns wieder einkaufen. Weiß ich nicht.
Ja, aber auch dann hast du das Problem, also wie gesagt, du kannst ja über die Google Webmaster Tools noch relativ gut arbeiten.
Ist das unvollständig.
Ich weiß, aber im Vergleich zu allen anderen Herleitungsmöglichkeiten hast du da noch relativ, also ist es noch ein Datentopf, mit dem man arbeiten kann. Aber auch da hast du das Problem, du weißt dann, mit welchen Suchbegriffen zum Teil die Nutzer zu welcher Seite gekommen sind, du weißt aber nicht, weil es nicht in einer Webanalyse drin hängt, wie die konvertieren. Also solange du die nicht beim Zugriff mitschleppen kannst und sagen kannst, und wir haben das ja, ihr kennt ja alle unseren schon ein bisschen älteren Beitrag zu dem Thema, wo wir gesagt haben, hier Musteranalyse, das kannst du nicht mehr machen. Und da ist es relativ Banane, dass die Leute, wenn die mit Produkt plus kaufen suchen, signifikant mehr kaufen. Das war uns allen klar. Mir war aber vorher der Analyse nicht klar, dass die das bei Online auch machen, also Suchbegriff plus Online, in unserem konkreten Fall, den wir untersucht haben, mit dem Begriff hätte ich nicht gerechnet. Und wenn ich das weiß, kann ich halt meine Texte darauf ausrichten und unsere Types haben wir darauf optimiert. Das hat uns massiv den Umsatz nach vorne gebracht, ohne Trafficsteigerung, aber mehr Umsatz, coole Nummer. Aber das kann ich nicht mehr machen. Also da kann ich mir die Daten zwar einkaufen, kommen jetzt ja die ganzen Tunanbieter und sagen, oh komm, das interpolieren wir über die Rankings weg. Ja, aber mir fehlt die Session-Information und die tut wirklich weh. Ich kann nicht mehr auf Keyword-Conversion optimieren.
Ich glaube, das
unterscheidet sich massiv.
Ich glaube, das ist wirklich ein super spannendes Thema, über das wir die nächste Sendung vielleicht noch machen könnten. Aber das könnt ihr alle, die jetzt uns gerade zuhören, vielleicht auch mal in die Kommentare schreiben, ob euch das interessieren würde, genau über dieses Thema Not Provided, das vielleicht auch mal als Fokusthema zu nehmen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass bei großen Seiten, wo man bald draufkommt, dass dann Pop-up aufgeht mit dem Formular und der Frage, über welchen Suchbegriff haben Sie uns gefunden?
Das ist eine coole Lösung. Die finde ich nicht schlecht. Ich habe einfach gesagt, wir holen uns einfach von der NSA den Generalschlüssel, dann haben wir das ja geklärt, wie es im Scheißfall ist.
Alles klar, machen wir so.
Ruf mal einfach mal an.
Aber trotzdem wird es spannend. Es werden da, glaube ich, ein paar neue Tools dann am Markt kommen. Ich meine, mit SimilarWeb, wenn man sich das anschaut, da kann man auch ganz schön nette Sachen anschauen. In dem Bereich ist ja auch spannend, wo die Daten her haben. Und da müssen einfach Alternativen gefunden werden. Wir brauchen wärmer diese Daten einfach.
Ja, aber egal wie du sie kaufst, du hast einfach die
Session. Die Session, ja, das ist schon klar, aber trotzdem.
Für den Rest wird uns was einfallen bestimmt, da bin ich auch sicher. Also irgendwas, sind ja hier genug schlaue Leute.
Genau.
So, das war es erstmal an den News, aber es gab natürlich auch ein paar Sachen, die drumherum passiert sind. Wart ihr alle brav auf der Demexco gewesen?
Ja.
Nö.
Ich war arbeiten.
Sehr brav. Wie hat es euch so gefallen? Wie hat es sich entwickelt? Ich war ja etwas verwirrt, dass es ja, ich habe ja wieder voll verpeilt, dass es 3 Hallen waren. Ansonsten 2. Ich dachte irgendwann, aber da hinten geht es dann auch weiter. Ich so, stimmt, da geht es dann auch weiter. Aber ich hatte die Display-Halle noch nicht gefunden. Ich war dann auch gleich wieder raus, da wollte ich ja gar nicht hin. Aber nichtdestotrotz war mein Orientierungssinn etwas lädiert, deswegen eine Zeit lang.
Ja, ging mir ähnlich. Also ich war auch dieses Jahr überrascht. Also gut, man hat immer viele neue Brands gesehen, viele neue Startups, die mit irgendwelchen coolen Ideen da auf die Messe gekommen sind. Oder auch viele Nachahmer, sage ich mal. Dieses Jahr ist mir das sehr extrem aufgefallen. Also ich habe in manchen Hallen da von den dreien habe ich irgendwie teilweise vielleicht 20% der Anbieter nur gekannt. Ne, das ist mir aufgefallen, mir ist aufgefallen, dass viele irgendwie nicht wirklich mit einem innovativen Produkt auf die Messe gekommen sind, sondern es ist halt einfach just another one, schön gebrandet und ein schönes Marketing dahinter, aber nicht irgendwie ja, Innovation, wie gesagt. Und ja, der Schlipsträgeranteil war gefühlt auch wieder noch ein paar Prozent höher wie im letzten Jahr.
Wobei das schon immer ziemlich hoch war. Die waren ja bloß in den anderen
Genau.
Hallen.
Genau, diesmal waren sie irgendwie überall.
Weil ja, aber hinten war das Problem war halt in der Halle 8 hinten waren die immer fast immer freien Fressbuden.
Das stimmt, das war sehr geil, weil die Jahre davor war es immer sehr stressig, mittags da irgendwie was zu essen zu kriegen. In dem Zwischenhof da zwischen den beiden ersten Hallen, da war ja immer die Hölle los. Und wenn man nicht um 11 Uhr morgens schon sich das Mittagessen geholt hat oder dann wieder um 3 Uhr nachmittags, dann konnte man mal eine Dreiviertelstunde für eine Grillwurst einplanen. Das war sehr cool gelöst dieses Jahr, definitiv.
Genau. Wie hat euch die Party gefallen? Ich war nicht da auf der Party. Ich war einer von den coolen Jungs, der ein Ticket hat und nicht da war. Aber Franzi war krank. Dementsprechend haben wir uns einen ruhigen Abend gemacht. Das war auch sehr gut, weil er ging es danach nämlich wesentlich besser. Und das war dann einfach mal wichtiger an der Stelle.
Hast du
Aber wie war die Party?
Ja, sensationell. Also ich war auf beiden. Ich war so zum Warm-up war ich beim Fabian in der Wolkenburg auf der OSK-Party beziehungsweise in der SEO-Day Lounge. Das war sehr, sehr cool. Die Location ist natürlich auch sehr schön. Viele alte, bekannte Gesichter getroffen und ja, ein bisschen vorgeglüht, wie man so schön sagt. Und so gegen ja, 9:30 sind wir dann mit dem Taxi Richtung OM Club gefahren. Und der Randolph hat sich mal wieder selber übertroffen. Also es war wirklich bombastisch, was er da hingestellt hat. Muss ich vorstellen, die Lanxess Arena und die war komplett mit Menschen gefüllt. Unten auf der Partyfläche hat der Randolph einen wirklich einen echten großen Autoscooter aufbauen lassen, wie man vom Jahrmarkt kennt. Denn jeder konnte kostenlos und betrunken Autoscooter fahren. Es waren sonst noch so Sprungkissen und alle möglichen Animations- und Actiongeschichten geboten. Also es war ja, war richtig schön. Und auch die Getränkeversorgung hat extrem gut funktioniert in diesem Jahr. Das habe ich ja im letzten Jahr war es ein bisschen schwierig in der Location. Ich glaube, das war im E-Werk letztes Jahr. Da musste man dann teilweise eine halbe Stunde auf ein Bier warten. Und da hat sich es wirklich prima verteilt. Also auch das Catering war richtig geil.
Also das war ja von letztes, muss man jedes Mal sagen, auch letztes Jahr war es perfekt, man kam ziemlich super schnell, Protzfülle an alle Getränke ran, also Orga und sowas, alles ist super, super perfekt, aber es gibt jetzt auch ein paar kritische Stimmen, die ein bisschen hingegen fragen, was ist aus dem, um jetzt mal hier so ein Young-mäßiges Statement rauszuhauen, was ist aus dem Spirit geworden, so nach dem Motto eigentlich, ist blöd, wenn die inoffizielle Party ja größer ist als auf die offizielle und die Schlipsträgeramt, eigentlich haben wir die ja gemacht, weil wir die nicht haben wollten und jetzt werden die ja auch überhand genommen. Ich war nicht da, habe ich nur gelesen, wie gesagt. Und schon so ein bisschen Bestrebungen sind so wieder so, lieber mit ein paar Leuten kleinere Runden zusammen zu machen. Also ist halt so die Frage, geht es in Richtung, es wird zu groß?
Ja, es war natürlich riesig und wenn ich das jetzt richtig wiedergebe, ist es auch eine der größten Veranstaltungslocations in Deutschland, die man überhaupt mieten kann. Also ich wüsste jetzt nicht, wie er noch größer werden wollen würde. Aber du hast natürlich recht. Also wenn man schaut, was halt damals in Düsseldorf bei den Vorläufern damals abging, das waren natürlich ganz andere Partys. Das war eine ganz andere Atmosphäre, es war ein ganz anderer Spirit, um es mit Markus' Worten wiederzugeben. Klar, logisch, also es hat sich definitiv verändert und was so ein bisschen krass war hinterher am nächsten Tag nach der Party oder die nächsten Tage, Es haben halt Leute irgendwie auf Facebook Partybilder vom OM-Club gepostet und man hat die Leute einfach den ganzen Abend nicht getroffen auf der Party, weil es einfach so riesig war.
Ja,
so das war geil. Ach, du warst auch da. Ja, geil. Schade, dass wir uns nicht gesehen haben.
Das ist natürlich, aber natürlich, andererseits hat man natürlich, wenn man dann, ich hatte ja dann auch sehr gut von Clouds gekommen. Ich habe so viele Leute eingecheckt, obwohl ich gar nicht da war, fand ich sehr nett.
Ja, klar. Leute kann man sich einfach verlassen.
Genau. Aber wie gesagt, ist genau, also ich meine, ist halt so eine Gratwanderung an der Geschichte, muss man halt einfach mal sehen. Aber von der Umsetzungsperfektion muss man sagen, also Randolph, ein ganz großes Kino.
Aber definitiv, also
ich möchte sowas nicht organisieren wollen, ohne Amok zu laufen. Ja. Ja, wir waren jetzt auf einem etwas kleinerem Event, Oliver, mit mir zusammen waren wir hier auf der Sixth SEO-Wiesen. Danke nochmal für die nette Taxi-Einladung übrigens. Und ja. Und also ein Event, das Six organisiert hat, um zu sagen, sich natürlich mit Experten auszutauschen, ein bisschen Know-how reinzuholen, aber vor allem auch, um ein bisschen auch zu zeigen in der Branche, dass sie da sind und dass sie vielleicht auch als Arbeitgeber gar nicht so uninteressant sind. Und wenn man sich mit den Leuten dort unterhalten hat, die bei Six waren und sind, die sind auch alle sehr happy. Also scheint echt ein guter Arbeitgeber zu sein. Kann man wohl offensichtlich jetzt mal so von dem Eindruck definitiv empfehlen. Und es war ein richtig schöner Event, gut organisiert, morgens schon gleich Weißwürschler und Bier, wie sie es gehört. Ich habe es ausgelassen, ich bin da nicht so gut morgens drin. Sehr, sehr schöne Vorträge. Also ich finde, Max hat einen super geilen Vortrag gehalten. Natürlich Timo Hartung und ich glaube, ich habe auch kurz was erzählt und war coole. Wer war der vierte Kollege? Mein Name ist mir nicht fallen. Scheiße, ich bin schon auf Xing geedet. Es tut mir so leid. Ich bin ein absolutes Namens.
Sebastian.
Ja, genau. Und der war spannend, weil der hat relativ schöne Sachen über, wie gehe ich denn eigentlich mit Not Provided um. Also der war echt gut. Sollten wir uns mal vormerken und fragen, ob er in der Sendung drüber reden darf.
Wobei es auch bitter ist, wenn man einen Vortrag vorbereitet und am Vortag hört man dann von Google, dass es alles anders wird, dass es jetzt alle mit 100% not provided werden und er wollte Strategien zeigen, wie man das aufrechnen kann und trotzdem benutzen kann. Das war schon sehr bitter.
Ja, aber die waren trotzdem gut.
Also ja, es war super und vor allem, es hat sehr zum Verständnis beigetragen. Also wäre schade, wenn er es dann weglassen hätte.
Ja, definitiv. Ja, aber ansonsten war man danach schön hier im Hippodrom. Ich war ja echt überrascht über das Essen. War richtig gut. Ich dachte mal so Bierzelt, also das auch mal eine Leistung, so gutes Essen hinzubekommen, wenn so viel Strubel da ist. Coole Sache. Schöne Runde, hatten drei Tische, am Ende auch ein bisschen auf den Tischen gehüpft und danach noch in der 089. Warst du da noch mit eigentlich, Oliver? Ich schon, oder?
Ich war noch mit, ja.
Ja, ach stimmt, dass wir am Telefon noch angerufen, weil ich habe ja die.
Wir haben dich ja verloren.
Wir haben Hans verloren. Ich habe den Euler, der hat sich an mich angeeulert und dann sind wir da zu zweit weitergelaufen. Das war sehr schön. Aber war eine coole Nummer. Also den hat man dann ja noch mitgenommen.
Und das Beste war, dass man standesgemäß überall mit Chauffeuren in Anzug hingefahren worden ist. Aber das gehört sich wahrscheinlich so physikst. Also wir haben keinen Meter zu Fuß gehen müssen.
Nee, gar nichts. Und selbst wenn wir, es gab sogar noch so eine, wir haben alle beim Reinkommen so eine Karte bekommen mit einer Notfallnummer für den Fall, dass wir abhanden kommen und nicht mehr weiter wissen.
Das ist eine richtig geile Idee, ja. Für die Speaker so eine Visitenkarte, wo alles draufsteht, wenn man betrunken nicht mehr weiterfindet.
Genau. Also war echt eine wahnsinnig coole Nummer. Also an der Stelle auch ein Riesendank an die Kollegen für die Einladung. Und es ist natürlich, also abgesehen davon, dass das SEO-Oktoberfest sowieso war, war jetzt natürlich auch noch das schöne Charity-Barbecue. Ich glaube, ihr beide wart da, oder? Also Oliver und Nico.
Ja. Ja, wir waren da, genau.
Und?
Wir waren auch wieder die Letzten, gell, Nico?
Wir waren fast die Ersten und wir waren die Letzten, wie man es von uns kennt, genau. Ja, also war sehr geil. Wir wollen und dürfen natürlich nicht so viel drüber erzählen. Aber Markus und sein Team, die haben natürlich einen geilen Job gemacht. Die Location war Hammer. Mega geiles Wetter. Das Bier war sehr lecker und die Leute waren alle gut drauf. Es gab zwar einige müde Gesichter, aber die haben dann auch so am späteren Nachmittag dann mit Konterbier ihre Stimmung wieder ein bisschen aufgehellt. Und nee, also war super. Die Panels waren auch sehr lustig, sehr erheiternd und vor allem auch interessant. Und so zwischen den Panels hat man auch wirklich ganz tolle Gespräche, auch mit vielen Leuten aus Übersee einfach mal führen können, die man sonst in der Regel nicht so trifft auf deutschen Konferenzen. Also Respekt, und also ich bin nächstes Jahr definitiv wieder dabei, und Markus hat ja schon angekündigt, er will nächstes Jahr die 50.000 Marke, was die Spenden betrifft, knacken, und ich denke mal, dass wir das auch auf jeden Fall noch schaffen.
Ja, ich muss auch sagen, also wirklich Hut ab, ein wirklich geiles Event, und was es von den anderen einfach unterscheidet ist, wenn man sich beim Essen dann hinsetzt und man setzt sich da am Tisch oder zu, man fängt zum Reden an und dann sitzt man auf einmal beim SEO von Facebook und unterhaltet sich da. Das sind einfach ein bisschen andere, ich möchte jetzt nicht sagen Dimensionen, aber das sind Sachen, die wird man auf Konferenzen im deutschsprachigen Raum sonst eher nicht so treffen auf solche Leute. Ja. Und das ist richtig spannend, wenn man da an einem Tag so alles kennenlernt. Also das macht es einfach einzigartig.
Ja, definitiv. Also habe mir auch überlegt hinzuhören, es war, wie gesagt, es ist einfach zu viel Arbeit auf dem Tisch. Aber bin da auch leicht etwas neidisch. Aber coole Sache. Also wie gesagt, wer Lust hat, nächstes Jahr einfach mitsteigen. Selbst wenn ihr nicht mit hin könnt, weil ihr vorher rausfliegt, habt ihr den Preis nach oben getrieben. Auch das ist ja schon ein guter Zweck.
Genau.
Exakt. Also in dem Fall weitermachen. Aber ihr seid jetzt ja nicht ohne Grund da. Jetzt haben wir endlich nach einer Stunde Zeit mal zu sagen, hier, Nico, du bist ja nicht nur auf der DMXPO gewesen, du warst ja auch der großartige Gewinner vom Seophonist Contest. Das heißt Seophonist das Wort, oder? Man weiß nicht, wie man es ausspricht. Doch, ja, genau. Ja. Und du hast ja grandios abgeräumt mit einer, wie du selber geschrieben hast, so leicht lustigerweise einer Seite ohne Content.
Genau. Nenne es Search in Search. Nee, ich muss sagen, ich heimse gerade das Lob von allen Seiten irgendwie ein, aber ich möchte einfach nochmal ganz kurz zu Anfang sagen, dass meine Kollegen aus dem Dynapso-Team, allen voran der Erdal, natürlich das Ganze mit mir zusammen gewonnen haben. Also ich bin nicht der alleinige Gewinner und ich würde das auch nicht alleine einheimsen. Ohne Erdal weiß ich nicht, ob wir das Ganze so gerockt hätten, weil er letztendlich genau zu dem Zeitpunkt irgendwie auf Google Plus unterwegs war nachts, als Randolph das Contest-Keyword gepostet hat. Und er hat halt direkt reagiert, hat sowohl die seophonist.net als auch die seophonist.org registriert und er hat eben in unserem Tool das Contest-Monitoring eingerichtet. Und das war letztendlich der Punkt, meiner Meinung nach so im Nachhinein, der ausschlaggebend war für die ganze Geschichte. Wir waren halt einfach die Schnellsten. Ja, wir hatten nicht den besten Content wahrscheinlich, aber wir waren einfach die Schnellsten und wir waren, weiß nicht, unter den 6, 7 oder 8 allerersten Ergebnissen, die überhaupt für Seophonist bei Google gefunden wurden, und zwar mit dem Contest-Monitoring. Und die Contest-Teilnehmer, die haben natürlich, als sie ihre Projekte aufgesetzt haben, erstmal geguckt, was schreiben denn so die anderen, was gibt's denn da schon, ne? Weil es ist ja natürlich schwierig für ein komplett neues Fantasie-Keyword mal schnell Content aus dem Boden zu stampfen. Und in der Regel waren die alle so dankbar, dass da Dynapso gerankt hat mit dem inoffiziellen Contest-Monitoring, dass sie das halt alle direkt aufgegriffen haben und uns halt schön angelenkt haben aus ihren Beiträgen, weil sie, glaube ich, einfach nicht wussten, was sie sonst noch so schreiben sollen. Also wir waren halt einfach auch so ein bisschen Füllmaterial. Ja, und dieser First-Mover-Bonus, der war letztendlich dafür verantwortlich, dass wir gewonnen haben. Also Links in diesem Fall. Natürlich diese ganzen anderen Faktoren, die ich in dem Blogpost auf dem Dynapso-Blog auch dargelegt habe, die sind sicherlich ein nettes Beiwerk und die sind sicherlich auch SEO-relevant. Aber in so einem kurzen Contest-Zeitraum, also man muss sich das ja mal vor Augen führen, das waren halt gerade mal 2 Wochen, da wendet man alles an, was man kann und feuert alles drauf, was man hat. Und dann danach zu sagen, wir haben genau deswegen oder deshalb gewonnen, ist natürlich extrem schwierig.
Aber auf jeden Fall eine schöne Sache und halt auch eine spannende Sache. Ich meine, es haben halt einige sich doch stark, also dem halt gewundert, ohne Content, wie geht das? Aber es war ja Content drauf, nur nicht immer in Form von Text. Ich glaube, du hast es selbst mal irgendwann geschrieben. Und natürlich von mir an euch, an Erdal und an dich, herzlichen Glückwunsch.
Hast du dann den Link? Er hat ja sicherlich auch irgendwo eine Präsenz im letzten Haus. Haust du uns den Link noch in die Shownotes, damit wir den haben?
Ja, klar, finde ich euch.
Genau. Super.
Und, ja, also zum Content mal, wenn wir uns die Seite anschauen, also die URLs, die ihr dort seht, die sind ja nicht verlinkt. Ne? Also So, wir haben eigentlich, wenn man so sieht, hatten wir Fließtext, das waren halt einfach nur URLs und da die SEOs alle immer schön sprechende URLs schreiben, waren halt auch die ganzen Keywords, wenn man mal so auf Termgewichtung, Termfrequenz und so weiter geht, waren die halt einfach auf der Seite alle vorhanden. Ja, Karl hat dann irgendwann mal noch seinen Blurch in den Raum geworfen und weil er vorne gerankt hat, haben alle das Keyword auch noch mit aufgenommen und plötzlich stand dieses in den URLs drin, die da gerankt haben und die URLs waren halt bei uns auf der Seite quasi in Textform. Ja. Mhm. Und der Link auf die Projekte, die da gerankt haben, die wir abgebildet haben, der war ja nicht mehr direkt, also der ging ja gar nicht direkt raus, sondern der ging halt über unseren eigenen URL-Shortener raus. Ja, also wir haben die Dinger ja nicht mehr direkt angelinkt. Und ja, von daher ist es auch zwei Tage später, hat Karl uns dann wieder überholt. Also im Moment steht Karl eben auf 1 und war einfach ein Quäntchen Glück und war einfach die Geschwindigkeit, die wir da vorgelegt haben, die letztendlich, glaube ich, den Ausschlag gemacht hat. Und wir haben halt kurz vor Contestende haben wir halt noch die beiden EMDs haben wir noch schön G301 auf das Synapso-Monitoring und haben da noch ein bisschen Power mitgenommen. Und ich glaube, die Mischung war letztendlich dafür verantwortlich, dass wir gewonnen haben. Aber wir haben uns natürlich extrem gefreut. Wir haben auch durch die Aktion natürlich einen schönen Marketing-Boost für unser Tool bekommen. Aber grundsätzlich war es nicht wirklich beabsichtigt, dass wir mit unserem Tool, mit dem Monitoring aktiv am Contest-Geschehen teilnehmen. Also wir wollten es einfach aus marketingtechnischer Sicht als Tool zur Verfügung stellen, damit die Leute aufmerksam werden auf uns. Das war eigentlich niemals geplant, mit dem Tool zu gewinnen, sondern eigentlich war der Plan, dass wir mit den EMDs gewinnen.
Ja, manchmal kommt es dann doch anders. Aber ich meine, in dem Fall hat sich das dann wirklich angeboten. Und ihr habt es ausgenutzt, alles richtig gemacht. Genau. Es gab ja auch ein paar unschöne Seiten an dem Contest. Mit dem Kai zum Beispiel.
Ja.
Seine Seite, ich glaube auch, das war, glaube ich, auch kurz vor Content-Ende, dass seine Seite da auch angegriffen wurde und nicht erreichbar war. Ich weiß gar nicht jetzt ganz genau, was da los war. Das waren auch die unschönen Seiten, aber das gehört wahrscheinlich zu so einem Contest dazu. Ich weiß es nicht. Schön war es.
Naja, ich hab viel mit Kai darüber auch gesprochen. Der war ja auch auf der OM-Club-Party. Wir haben uns natürlich auch getroffen und ein bisschen gequatscht. Ja, war halt eine DDoS-Geschichte auf seinen Server, beziehungsweise so SIM-Slot-Geschichten. Und ja, die haben also 56, 48 Stunden vorher hat es irgendwie schon angefangen. Und er hat es halt irgendwie immer mal wieder so ein bisschen im Griff gehabt und dann kam aber wieder eine neue Welle. Und ja, was halt schön war zu sehen, ist, dass es doch noch so einen Zusammenhalt gibt in der Branche und ja, man sich dann direkt darüber ausgetauscht hat, versucht hat, einander zu helfen. Ich glaube, Karl saß irgendwie ein paar Stunden nachts noch mit Kai zusammen via Skype-Chat auf dem Server und hat versucht, ihm da zu helfen. Und das ist halt dann auch so ein schöner Aspekt, weißt du, wenn ein wirklich ein direkter Competitor in dem Sinne, der vor dir oder ein Platz vor dir oder ein Platz hinter dir rankt, halt dir hilft, deinen Server zu fixen, das ist halt schon auch geil irgendwie. Ja.
Noch da? Oh, jetzt haben wir ihn verloren.
Gibt's eigentlich da Regeln für so einen Contest, dass man gewisse Sachen nicht machen darf?
Warte mal ganz kurz, Nico. Nico wieder da?
Ich bin wieder da, ja.
Sehr gut, nochmal. Also Oliver, der Frage nochmal.
Gibt's beim SEO-Contest eigentlich Regeln, was man nicht machen darf? Ich meine, DDoS-Attacken oder Content-Klau ist ja im Prinzip auch was es in der echten Welt in SEO gibt. Ja? Ich meine, das sollte doch mitspielen dürfen.
Genau, es ist SEO, auch wenn es scheiße ist oder negativ ist, aber es ist halt ein Teil von SEO. Und ich meine, wenn wir uns angucken, was gerade so im Gambling und vielleicht auch Porno-Bereich im Ausland abläuft, da ist es halt einfach an der Tagesordnung, dass die sich mit solchen Keulen auf die Köpfe hauen. Ja.
Also ganz im Ernst, ich sehe das nicht ganz so. Also ich denke, DDoS und so ein Schwachsinn, nur weil es einfach geworden ist, sowas heutzutage zu tun und von irgendwelchen Pappnasen zu machen sind, sehe ich jetzt nicht, dass Web-Security-Gedöns meine Aufgabenfeld als SEO ist. Dafür habe ich ja eine Technik, die sich um sowas zu kümmern hat.
Richtig, genau.
So, allerdings, dass jetzt natürlich Kai sich da reinlesen muss, nur weil jemand eine Seite abschießt von ihm, das finde ich halt echt etwas, der macht irgendwann auch keinen Spaß mehr, mit so einer normalen Seite bei so etwas einfach mitzumachen. Und er hat guten Content gemacht und er ist jetzt nicht der Experte, ich wäre es auch nicht. Und dann sagt man halt, okay, dann mache ich halt bei so einem bei sowas einfach nicht mit, weil es aber darum geht es nicht, zu zeigen, dass ich hier irgendwas rumdedossen kann. Mei, ist halt schon ziemlich Banane.
Nee, da geht es definitiv nicht drum. Und da es ist ja auch ein relativ hohes Risiko. Das habe ich in dem Blogpost auf Dynapso auch geschrieben.
Genau.
Ich meine, mit so einer frischen EMD damit zu machen und sowas abzukriegen, ist auch unschön. Aber da ist kein bleibender, nachhaltiger, langfristiger Schaden hinterher. Aber ich meine, der Kai ist halt mit seinem Agenturbrand ins Rennen gegangen. Und letztendlich wurde halt der search1.de-Server halt abgeschossen. Nicht nur die Unterseite, sondern da hat ja alles nicht mehr funktioniert.
Das ist böse. Ja. Okay, das habe ich nicht gewusst. Und die Sache mit dem Content Cloud, die da gelaufen ist, das war irgendwann mit der BIS, oder?
Genau. Ja, da wurde ja relativ schnell ausfindig gemacht, beziehungsweise hat sich dann selber gestellt, der Mensch, weil er halt von verschiedenen Ecken angedroht bekommen hat, dass man da rechtlich gegen vorgehen wird. Und ich weiß jetzt nicht genau, ob der Karl da letztendlich dann die Anzeige wirklich erstattet hat, aber er hatte zumindest mal auf Facebook und auf einigen Kanälen eben gepostet, dass er es getan hat. Und dann hat sich dieser Mensch dann auch direkt bei ihm gemeldet.
Und ja, das ist ja auch einfach nur lächerlich.
Ja, es ist lächerlich. Er hat halt argumentiert, dass er das machen wollte, um einfach innerhalb des Contest-Zeitraums auszuprobieren, was man denn mit Duplicate Content noch machen kann oder mit Hijacking, ja, mit Content Hijacking. Und ja, er hat es dann ja runtergenommen und hat lustigerweise eigentlich bis zum Schluss relativ weit oben mitgespielt. Ne? Trotz einer kompletten Strategiewechselgeschichte, die er da abgezogen hat.
Ja, aber auch das ist ja real life im SEO, ja, Content Cloud machen. Also wer das nicht einmal gemacht hat oder macht, soll den ersten Stein werfen. Aber gerade sowas ist doch auch spannend beim SEO-Contest zu sehen, wie sich das dann da auswirkt. Und wir haben wieder mal gesehen, es funktioniert prächtig.
Das ja, ist aber doch auch Learning. Wir sind uns klar, dass es eine Urheberrechtsverletzung ist. Das ist halt eine Sache, die kann richtig teuer werden, wenn du das tust. Genau. Punkt. Und wenn ich das machen möchte, dann rufe ich den Karl an und sage, hör mal zu, wollen wir mal gucken, was rauskommt. Wer wahrscheinlich der Letzte, der sagen wird, habe keinen Bock drauf.
Genau.
So, und dann kann man das machen, dann ist es geklärt und dann kann man auch genau diesen Test fahren. Dann ist er auch legitim und absolut okay. Aber ansonsten hast du natürlich recht, sind so Sachen, die einem passieren können. Was ja trotzdem die andere Sache ist bei solchen Contests, die sagen immer, die sind ja so kurz, also so richtig viel kann man ja jetzt über so Themen nicht lernen, wo ich sagen muss, das ist nicht meiner Meinung nach nicht richtig, weil es gibt durchaus Anwendungsfälle, die auf eine Kurzfristigkeit ausgelegt sind, also Sachen, die zu gewissen Zeitpunkten stattfinden. Events zum Beispiel, die Seiten kann ich danach meistens auch wegschmeißen, wenn sie nicht mehr brauchen. Also es gibt in SEO doch auch im Real Life genau die Fälle, dass etwas zu gewissen Zeitpunkt da sein muss und nicht vorher und nicht nachher.
Definitiv, und also viele der Punkte, die da in dem Blogpost in meinem abschließenden dann in 10 Punkten noch stehen, haben ja auch eine Diskussion hervorgerufen. Also sind einige Comments da und viele Leute haben mich dann auch auf den privaten Kanälen per Private Message irgendwie über Facebook oder hier über Skype kontaktiert und wir haben da viele Dinge durchgesprochen. Also sehr, sehr interessant und zum Teil einfach auch neue Kontakte, die da dazugekommen sind, die man so nicht auf dem Schirm hatte bisher. Und von daher nicht nur wegen des Gewinns des iPhones 5S ein Erfolg für uns, sondern einfach auch, hat den Horizont ein bisschen erweitert und die neuen Kontakte sind halt auch toll, die man darüber gewonnen hat.
Ja, nee, also das ist auf jeden Fall, auch da sieht man wieder, es lohnt sich auf jeden Fall auch ein Real Life damit zu machen.
Genau.
Coole Sache. Nee, sehr, sehr, sehr schön. Und wie gesagt, den Link zum Kollegen schickst du uns einfach noch rum, damit er natürlich auch seine Credits abbekommt.
Genau, das mache ich.
Sehr, sehr schön. So, Oliver, du hast auch noch ein bisschen was zu erzählen, weil es ist nicht nur so, dass man ja im November die SEOCom ansteht, nein, ihr habt euch halt gegrüßt, der hat halt zwei Konferenzen.
Genau. Wir machen ja heuer zum vierten Mal mittlerweile die SEOCom. Wir versuchen natürlich immer wieder was Neues reinzubringen jedes Jahr. Also wir wollen einfach nicht auf der Stelle treten, wenn wir einfach sagen, wenn man jedes Jahr dasselbe abzieht, dann wird es irgendwann ja langweilig. Heuer probieren wir wieder was Neues, aus folgendem Grund. Wie wir damals die SEOCom geplant haben, 2010, hatte das Ganze einen Grund gehabt. Wir wollten nicht einfach nur eine neue Konferenz machen, sondern wir haben ja den Bedarf in Österreich gehabt. Also es war einfach extrem schwierig, Firmen in Österreich zu erklären, dass sie SEO brauchen. Ja, man ist ja prinzipiell immer überall abgeblitzt. Und wir haben da quasi einen Lehrauftrag gesehen, dass man den österreichischen Firmen in erster Linie zeigen muss, was SEO ist und dass SEO sehr nützlich sein kann und in SEO was bringen kann. Und genau in der Situation sehen wir uns jetzt auch wieder ein bisschen. Wir haben es jetzt nach dreimal SEOCom geschafft, dass die Firmen SEO mittlerweile am Tagesplan haben. Also jetzt kommen die Firmen auch und sagen, wir brauchen SEO, und sie haben sich damit beschäftigt und sagen, wir wollen On-Page machen und vielleicht auch ein bisschen Linkaufbau. Also man sieht einfach, es ist am Tagesplan jetzt bei uns. Ein bisschen anders ist die Situation jetzt wieder oder fast wie damals 2010, wenn man sich das Thema Online-Marketing bei uns anschaut. Online-Marketing ist in Österreich leider immer noch bei den meisten Firmen, ja, wir machen ein bisschen eine Facebook-Seite, schauen einmal, dass wir da 1000 Fans kriegen, dann machen wir vielleicht ein bisschen Twitter und vielleicht ein bisschen Foursquare und sonst noch was, und das ist dann unser Online-Marketing. Ja, das ist absoluter Bullshit, also kaum, man kann eigentlich kaum reden von Online-Marketing-Strategien oder Sonstiges oder überhaupt von Überblickswissen. Und da sehen wir unseren Lehrauftrag und unseren Bildungsauftrag heuer auch in der Richtung. Und wir wollen einfach den Drive da mitnehmen und wollen am Tag vor der SEOCom auf unserer neuen Konferenz der OMX, der Online-Marketing-Experts, da einfach den Marketingfachleuten der Firmen in Österreich vor allem zeigen, was Online-Marketing sein kann und sein soll. Ja, und vor allem kann das natürlich sein für Entscheider oder für Marketingfachleute, die von ihrem Chef dann im Jahr 2013 einfach in das Haifischbecken Online-Marketing geschubst werden. Und dann heißt es ja, du bist ab jetzt unser Online-Marketer. Ja. Und da geht es einfach darum, diesen Leuten zu zeigen, was ist Online-Marketing, ein Überblickswissen zu geben, damit, wenn es dann die Agenturen einladen für die verschiedenen Bereiche vom Online-Marketing, dass ihnen da einfach nicht Blödsinn erzählt werden kann und die einfach einen gewissen Überblick haben, was sie haben wollen und was sie brauchen. Und wir wollen das natürlich, den Drive von der SEOCom ein bisschen mitnehmen, dass die Leute, die sagen, jetzt sind sie sowieso schon auf der SEOCom und ich möchte am Tag davor ein bisschen über den SEO-Tellerrand schauen, weil das haben wir alle ein bisschen notwendig, ja, einschließlich mir, da ich ja extrem fokussiert bin. Und ja, das ist eben am 21. November in Salzburg und am 22. November eben die SEOCom in altbewährter Qualität. Sonst haben wir heuer auch noch einige Sachen versucht, anders und besser zu machen. Wir haben heuer das erste Mal die Agenda von unseren Besuchern quasi zusammenstellen lassen. Es hat eine lange Phase gegeben, wo jeder sein Wunschthema, also das, was ihn wirklich da aus Bereich SEO oder Online-Marketing beschäftigt, hat er vorschlagen können. Wir haben da extrem viele Einreichungen bekommen. Aus den ganzen Einreichungen hat dann der Christoph eine stimmige Themenagenda gebastelt. Die ist vor, ich glaube, circa 2 Monaten oder so online gegangen. Und dann haben sich die Speaker für diese Themen bewerben können und haben sagen können, was würden sie innerhalb dieses Themas denn gern erzählen. Und da ist jetzt vor kurzem die fertige Agenda online gegangen. Und ich muss sagen, die Herangehensweise hat eine extrem spannende Agenda für beide Konferenzen zutage gebracht. Wobei man auch sagen muss, das war vom Aufwand her um ein Vielfaches höher wie der normale Weg. Also der Christoph kann da, glaube ich, lange Geschichten erzählen darüber. Aber ich denke, das hat sich einfach auch gelohnt, der große Aufwand. Was heuer auch noch ein bisschen anders sein wird, ist die Situation bei den Networking-Partys, die für mich immer extrem wichtig sind nach den Konferenzen und vor den Konferenzen, weil einfach in unserer Branche, das muss man eigentlich eh nicht mehr dazu sagen, gut vernetzt sein muss und man kann einfach sehr, sehr spannende Leute da kennenlernen. Und wir haben da die Location heuer geändert, weil einer der großen Kritikpunkte letztes Jahr war, dass bei der Networking Party einfach nach der SEOCom, das war zu weitläufig, das hat sich alles ein bisschen verlaufen. Und da haben wir heuer eine richtig coole Location gefunden. Das wird in einer Bar gemacht, die wir natürlich dann komplett auch gemietet haben. Und die ist zu Fuß von der Konferenzlocation zu erreichen. Also das heißt, man muss gar nicht viel mit Taxi herumfahren. Das ist auch gleich neben dem größten Hotel da, neben der Konferenz. Und da spaziert man dann nach der Konferenz rüber und da werden wir dann in altbekannter Manier bewirtet und da werden wir heuer noch einige Überraschungen erleben. Und das Ganze ist dann, wie gesagt, nicht so weitläufig und es wird mehr die Party dann auch rauskommen. Dann.
Sehr cool, sehr, sehr cool. Also ich meine, es ist ja nicht so, dass es immer ja dann auch verbessern auf sehr hohem Niveau.
Naja, man darf auf jeden Fall nicht stehen bleiben. Ja. Ich möchte auch nicht auf ein Event gehen, was alle 3 Jahre, wo ich dann da war, völlig gleich war. Da muss ich wieder was Neues bieten. Und man muss halt immer was Neues probieren. Und man muss auch richtig die Eier in der Hose haben, dass man sagt, man probiert neue Konzepte oder überhaupt neue Sachen, die dann vielleicht einmal irgendwann nicht funktionieren. Ja, das kann natürlich passieren, aber es ist kein Stillstand.
Das stimmt. Und Salzburg ist aber auch immer wieder eine sehr schöne Umgebung. Also allein schon, muss man sagen, für das Panorama macht das schon nochmal besonders Spaß.
Ja, wobei man das Panorama gar nicht so mitkriegt an den Konferenztagen. Ich sage immer, es ist extrem verkehrstechnisch extrem gut gelegen. Ja. Die Österreicher fahren quasi ins Zentrum von Österreich, ja, von jeder Richtung her, es ist ungefähr gleich weit von den Enden. Und unsere Kollegen aus Bayern haben natürlich da überhaupt keinen weiten Weg. Also man fährt gerade mal über die österreichische Grenze und ist nach 5 Minuten Autobahn direkt bei der Konferenzlocation. Es ist direkt das Hotel daneben. Wenn ich mit dem Flugzeug komme, setze ich mich in ein Taxi und bin in 5 Minuten dort. Also ich brauche keine langen Wege. Es ist alles sehr, sehr zentral, auch vom Bahnhof, glaube ich, nur 5 Minuten entfernt. Das macht es natürlich sehr, sehr praktisch und vor allem, was die Folgekosten dann betrifft. Weil ich hasse nichts mehr, als da immer dann, weiß nicht, wie lange mit den Taxis herumfahren zu müssen. Wenn ich jetzt zur Party will, Taxi, ins Hotel zum Taxi, da mit dem Taxi, das mag ich nicht. Dann. Das wird auch richtig teuer dann. Und da ist die Location natürlich wirklich sehr, sehr praktisch.
Ja, und Markus als alter Münchner ist natürlich sowieso immer dabei.
Ja, das davon gehe ich aus.
Rockt los. Du hast auch was mitgebracht. Und zwar hast du ein Ticket.
Ich habe ein Ticket mitgebracht, ja, für die SEOCon. Das haben wir jetzt eigentlich eh schon zur Tradition, das machen wir jedes Jahr. Aber nachdem wir heuer eine neue Konferenz am Vortag haben, dann, damit es sich auch richtig auszahlt, dass man herkommt zu uns nach Salzburg, werfen wir auch gleich noch ein Ticket für die neue Konferenz dazu, die OMX. Und damit man dann am Abend nicht allein im Hotel sitzt, gibt es natürlich noch beide Partys gratis dazu bei dem Paket, also man hat da 2 Tage volles Programm.
Super.
Sehr, sehr, sehr cool. Nee, das ist eine coole Sache, also ich glaube auf jeden Fall. Wie immer machen wir daraus einen coolen Tweet, der steht dann entsprechend in den Shownotes, wenn ich den vorlese, man muss abtippen, macht eh keinen Sinn, also ihr müsst schon die Shownotes kurz aufrufen. Das Ganze hat ja einen Wert von über 1000 Euro, ich meine, das war echt mal eine Summe. Und dann gucken wir, dass wir das auch sehr zeitnah auslaufen lassen, damit wir auch gleich wissen, wer das gewonnen hat. Man muss ja dann auch gucken, dass man irgendwie, wenn man irgendwo in-house ist, so seinen Urlaub einreichen kann rechtzeitig oder noch die Reisegenehmigung bekommt, whatever, damit ihr da auch alles zeitig planen könnt. Steht dann alles entsprechend in den Shownotes. Und wir bedanken uns recht herzlich für dieses wirklich coole Package. Also
gerne.
Das, Dank, kann man,
Vielen Dank. Gerne,
cool. Gerne. Genau. Also für mich war jetzt SEOCon jedes Jahr ein Erlebnis, ich kann es echt nur dringend empfehlen und noch besser kann man gar nicht mehr hin. Damit sind wir eigentlich schon fast am Ende der Sendung. Wir haben nur noch ein bisschen Ausblick, was in den nächsten 4 Wochen kommt. Ich bin gerade ein bisschen in den Punkten hier gesprungen, ich hoffe, aber euch beide jetzt nicht verwirrt, aber ich dachte, es passt gerade vom Content so besser. Und zwar steht noch der in den nächsten 4 Wochen der SEO Day an, wo wir ja heute das Ticket den Gewinner bekannt gegeben haben. Und natürlich auch noch das unglaublich legendäre Spiro Oktoberfest vom Schulze weltweit, also nicht nur also weltweit. Und wer da ist, ich glaube, das ist auch jedes Jahr ein Spaß. Ich war leider noch nie da.
Du hast das verpasst.
Schulz hat mich auch so oft gefragt und dann immer so eine Zeit, Arbeit, Kack. Also es ist halt immer, ich bräuchte so was ich auch nicht, so diese Harry Potter-Ding, wo man die Zeit zurückdrehen kann, das fände ich verkehrt.
Ja, aber jetzt die Zeit muss man sich nehmen. Auf den Wiesen schön hier in München. Spiro Oktoberfest vom Schulze. Ist schon cool.
Sagt das meinen Kunden, die werden sich freuen.
Ja, kann man auch ruhig mal so dem Kunden sagen.
Nee, glaube ich, kommt nicht so gut.
Also wir sperren heuer den Tag die Firma zu und fahren alle hin.
Echt?
Ja.
Also alle du. Du bist ja einer jetzt.
Na.
Oliver, ja. Wir nicht.
Bitte?
Genau, ganz web.de kommt vorbei und 1 und 1.
1 und 1 macht richtig.
Das ist ein Fehler, aber er wäre jetzt eh zu viel. Aber es sind heuer, glaube ich, schon die 100 Leute, oder, bei ihm dabei?
Ja, 100 sind dieses Jahr.
Das ist ja Wahnsinn.
Größer.
Genau.
Super. Nee, also auf jeden Fall, ich freue mich immer über die Bilder, aber es klappt einfach nicht. Ich habe da einfach zu viel auf dem Tisch liegen. Nichtsdestotrotz, wer auch nur halbwegs Zeit hat, man muss da gewesen sein, wie ihr gerade auch sehr eindringlich gehört habt. Ich würde sagen, in dem Sinn sind wir eigentlich weitestgehend fertig. Ich danke euch beiden, dass ihr in der Show wart. Nico, für deine wirklich sehr umfassenden Ausführungen, für eure schönen Kommentare bei den ganzen Themen. Für das Ticket vor allem wünsche ich euch viel Erfolg bei der Konferenz. Habt ihr echt verdient. Das ist so eine Konferenz mit so viel Herz von den Machern. Es macht echt Spaß. Man fühlt sich selten irgendwo so gut aufgehoben. Rockt schon los.
Danke.
Ja, danke schön.
Vielen Dank euch allen.
Genau. Dann also, und euch alle hören wir dann in 4 Wochen wieder. Kommentiert, meckert, lobt, whatever, und vor allem macht bei dem Gewinnspiel mit. Und dann hören wir uns in 4 Wochen wieder. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss. Tschüss.